Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 371. Heute mit dem zweiten Teil des Karriererückblicks auf die Laufbahn des legendären Nature Boy Ric Flair. Wir starten durch mit seiner Rückkehr zur WCW und galoppieren durch den Monday Night War, Rückkehr zur WWE und natürlich dann auch seinem legendären Karrierematch gegen Shawn Michaels bis hin zu dem aktuellen Geschehen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael, der Shaggy, der Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, der Olaf.
Ja, der zweite Teil des Karriere-Podcasts zu Ric Flair. Der erste Teil kam hervorragend an, aber ich verlinke den auf jeden Fall nochmal in den Shownotes und verweise auch nochmal darauf, wer den noch nicht gehört hat. Der lohnt sich auf jeden Fall, weil, Shaggy, da sind auch einige sehr spannende Geschichten passiert.
Ja, sehr interessant, der erste 20 Jahre des Nature Boys. Man hätte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht gedacht, dass noch weitere, ja, 20 Jahre zumindest im Ring folgen sollten. Und aktuell sieht man Ric Flair ja auch immer wieder gerne in den Shows. Also man sieht ihn zumindest in den Shows. Also Flair ist immer noch omnipräsent.
Ja, der alte Sugar Daddy, da werden wir auch heute noch ganz kurz drüber sprechen. Also Betonung liegt auf kurz. Aber auf jeden Fall natürlich eine legendäre Karriere, die er hier eben ja hinter sich hat. Und da werden wir heute den Deckel drauf machen, sozusagen die zweite Hälfte, werden wir dann hier abfrühstücken. An der Stelle nochmal ein paar kleine Hinweise. Erstmal natürlich wie immer, unser Gruß geht raus an den Kollegen Alex oder auch Amazing Alex, weil der hat bei uns bei Steady eine Jahreslegendenmitgliedschaft abgeschlossen. In dem Sinne schon mal Dankeschön für das Vertrauen, was du uns da entgegenbringst. Und Shaggy, es passiert ja auch einiges Neues. Also wer auf unseren YouTube-Kanal geschaut hat, der hat da die Predictions zu NXT TakeOver gesehen. Und wir haben neues Format an den Start gebracht bei Patreon und Steady mit Breakout. Also es passiert momentan einiges.
Ja, und weitere neue Formate werden auch noch folgen. Wir haben uns ja einiges schon ausgedacht. Wir haben einiges in den Köchern liegen, ein paar Pfeile, die wir bald losschießen werden. Und vielleicht jagen wir den einen oder anderen unserer Hörer und die entschließen sich dann nochmal zu Patreon und Steady zu kommen. Weil ich muss sagen, so wie es sich im Moment aussieht, lohnt es sich mehr denn je, muss ich sagen.
Entwickelt sich ganz gut, also auch die neuen Formate kamen super an. On a Poll, unser Watch-Along-Slash-Match-Review-Hybrid, den wir da an den Start gebracht haben, rund ums Trash-Wrestling, ist da wirklich sehr, sehr gut angekommen. Breakout werden wir dann auch in der nächsten Zeit auch nochmal hier im Free-Bereich veröffentlichen und da dann eben könnt ihr euch ein Bild davon machen, was wir denn da auf die Beine gestellt haben, also auch einmal als Probenummer sozusagen. Aber Shaggy, würde ich sagen, an der Stelle starten wir doch gleich durch hier mit dem zweiten Teil des Ric Flair Podcasts. Wo haben wir denn das mal aufgehört?
Ja, wir haben mit seinem letzten WWE-Match oder WWF-Match damals nochmal aufgehört. Die Geschichte mit Mr. Perfect führte bei Raw zu einem Ende. Flair musste die WWF verlassen.
Genau, er ist ja, wie man so schön auf Englisch sagt, on good terms, also in beiderseitigem Einverständnis hier gegangen. Also es hieß ja, dass er eine Vertragsklausel gehabt hat, wo drin stand, wenn er nicht mehr im Main Event eingesetzt würde und sich da quasi nicht mehr korrekt eingesetzt fühlt, dann könnte er die WWF verlassen. Die Klausel hat er dann hier an der Stelle gezogen und deswegen war er auch nie irgendwie verfeindet mit einem Vince McMahon oder hat da verbrannte Erde hinterlassen, sondern das war strictly Business. Er ist gegangen und hat dann natürlich auch wieder den Weg in Richtung WCW gesucht, weil er ist ja gegangen damals, weil ein Jim Herd hier die Macht bei der WCW übernommen hat. Und das hat sich ja dann hier inzwischen geändert gehabt, Shaggy. Da gab es ja dann neue Entwicklungen und da hatte er dann eben auch das Gefühl, dass er da besser eingesetzt werden würde.
Ja, Jim Herd, mit dem er ja gar nicht zurechtgekommen wäre, der war nicht mehr Teil der WCW. Mittlerweile waren auch dann schon Leute wie Eric Bischoff mit im Boot, die sich dann ein bisschen um die WCW gekümmert haben. Und da hat sich dann ein Ric Flair auch besser aufgehoben gefühlt. Und er hat sich auch wieder gefreut, das hat man ihm auch, glaube ich, angesehen, wieder nach Hause zu kommen. Doch zuerst hat er auch noch diesen No-Complete-Klausel im Vertrag. Der durfte erstmal auch nicht mehr wresteln, aber durfte tatsächlich schon bei den WCW-Shows zumindest auftreten.
Das stimmt, aber kleine Korrektur hier an der Stelle. Also zu damaligen Zeitpunkt war Eric Bischoff noch nicht in Charge, sondern damals war es natürlich noch ein Cowboy Bill Watts, der hier die Ruder in der Hand gehabt hat. Er jemand, der den alten Stil bevorzugt hat, der nicht dieses Internationale im Blick gehabt hat, was später dann eben gerade in Eric Bischoff ja wirklich als Ziel gehabt hat, dass die WCW als große internationale Brand aufzubauen. Denn Cowboy Bill Watts war da ein bisschen lokaler orientiert und da deswegen hat er dann auch auf lange Sicht irgendwann seinen Hut nehmen müssen und da hat man dann eben andere Leute davor gestellt. Bill Bosch ist da eben auch noch beispielsweise mit dabei. Du hast es aber richtig gesagt.
Er war stand ja schon ein bisschen, also Bill Watts hatte ja so ein bisschen auch schon so einen Schleudersitz. Also klar war es so, dass der war hinter den Kulissen nicht so sonderlich beliebt. Man hat ihm auch vorgeworfen, ja, seinen Sohn eher zu pushen und auch, klar, Hauptaugenmerk auf wirklich Dinge zu legen, die nicht mehr modern waren. Und man hatte schon das Gefühl, dass ein Bill Watts damals schon auf dem Schleudersitz saß.
Genau, also da sind wir ehrlich, also zu der damaligen Zeit war es eh so, dass da so ziemlich jeder auf dem Schleudersitz saß, der irgendwie eine verantwortliche Position gehabt hat. Also da ist ja im Jahresrhythmus sind ja da die Verantwortlichen gewechselt. Und wenn wir da alle durchgehen würden, die da hin und her gesprungen sind, wären wir wahrscheinlich morgen noch dran, weil da so viel, ja, nicht direkt Chaos, aber es war schon ein gehöriges Durcheinander, was da Backstage ja zu Problemen geführt hat. Aber trotzdem ist es dann eben so, dass hier ein Ric Flair zurückgekommen ist im Februar 1993. Du hast es richtig gesagt, es gab eine No-Compete-Klausel, das verspreche ich mir auch schon. Und deswegen gab es ja dieses Talkshow-Segment, was man damals eingeführt hat. A Flair for the Gold, Shaggy. Was war das denn? Wie muss man sich das vorstellen? Wir kennen heutzutage Miss TV. War A Flair for the Gold so gut wie Miss TV?
Ich würde mal sagen, es war sogar besser. Also ich würde auch mal behaupten, dass ein Ric Flair sogar noch besser am Mic ist als ein Miss. Ich will jetzt nichts keine Kritik an The Miz, der ist auch nicht so schlecht, aber Flair for the Gold war schon richtig cool. Das hatte so richtig schöne Aufbauten, wie man es auch aus dem von der WWE aus dem Barbershop vielleicht irgendwie kennt. Also richtige kleine Kulissen, wo das stattgefunden hat. Die Flairs ja Assistentin, kann man sagen, Fifi, die er heute ja noch als Frau an seiner Seite hat, war auch damit involviert und so. Es sah schon ganz cool aus. War Flair for the Gold nicht auch der Ort, an dem der Shockmaster debütierte? Ich glaube, das war auch Flair for the Gold. Oder
yes. Nicht
da. Ich glaube, es war so.
Ja.
Also, das ist schon eine Legende, obwohl es gar nicht so lang lief. Also, ich war verwundert, dass das gar nicht insgesamt so lang lief, aber das war schon ein Interviewsegment, was heute immer noch Kultstatus hat.
Da sind viele Fäden tatsächlich damals aufgebaut worden. Also, ja, Shockmaster ist das legendärste Segment, glaube ich, aber es gab auch verschiedene andere Rededuelle, die wir hier gehabt haben. Und zu der damaligen Zeit hatten wir natürlich auch noch eine andere Art von Horsemen dann, die eben auch aufgebaut worden ist. Wir kennen die Horsemen als legendäre Gruppierung der 80er und hier hat man ja so langsam versucht, die neu aufzubauen, eben dann auch mit einem Pretty Paul Roma an der Seite von einem Arn Anderson. Auch das war zu der Zeit aktiv. Und damals, das darf man auch nicht hier vergessen, das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann richtig auch bei der WCW eingestiegen bin, weil da lief das eben dann auch schon hier in Deutschland. Ich weiß noch, es war ein Clash of Champions damals, der als, glaube ich, als erster Event hier in Deutschland im DSF lief, mit, ich meine, Vader gegen den British Bulldog im Main Event und noch so einigem weiteren. Ich meine, das war auch der Event, wo die Hollywood Blondes gegen die Horsemen gekämpft haben damals, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Aber lassen wir mal so außen vor. Wir konzentrieren uns erstmal hier auf Ric Flair. Und Ric Flair ist ja damals, als er dann wieder antreten durfte, Shaggy, auch direkt wieder ins Main-Title-Picture hier gerückt worden, weil er hat sich ja gleich beim Bash at the Beach damals im September 93 oder beziehungsweise im Jahr 1993 den NWA Heavyweight Championship Title hier um die Hüften schnallen können, dann zum 10. Mal und er hat Barry Windham besiegt damals.
Ganz genau, wobei der Gürtel damals nicht NWA Heavyweight Titel hieß, also das war ja sein Alter, der goldene Gürtel war es tatsächlich, der legendäre goldene Gürtel, den er auch ursprünglich mal mitgebracht hatte zur WWF damals. Der hieß jetzt aber mittlerweile WCW International World Heavyweight Title. Man war immer noch involviert irgendwie in das NWA Geschehen. Aber das war jetzt auch die Zeit, wo man langsam komplett rausgebrochen ist und nicht mehr Teil der NWA war und der Titel dann kurze Zeit später auch dann vereinigt worden ist. Aber erstmal hier hat sich der Flair den Gürtel gegen Barry Windham geholt und hat ja auch tatsächlich eine kleine und auch gar nicht so uncoole Fehde mit Barry Windham, der ja auch ehemaliger Horseman war. Und wo ich jetzt gerade diesen Kreis schließe, möchte ich gerade nochmal sagen, dass Pretty Paul Roma mit Abstand der schlechteste Horseman ist. Da kommt ein Steve Mongo McMichael nicht mal mit. Das war ein Edeljobber, mehr war er nicht in der WWF, als bei den Young Stallions an der Seite von Jim Powers, der ja später auch noch mal kurz bei der WCW war, und, aber keine große Rolle gespielt hatte. Eher plötzlich ein riesen Muskelpaket war, also schlimmer als je zuvor. Egal, Paul Womer, für mich wirklich, das war eine riesen Enttäuschung, als man ihn damals als Horseman vorgestellt hatte.
Ja, ja, also da war, glaube ich, niemand so richtig glücklich irgendwie mit. Man hat so ein bisschen versucht, hier den Nachwuchs zu pushen. Das hat man ja hier immer wieder probiert. Aber ja, es war nicht gerade ideal. Du hast gerade dieses Hin und Her angesprochen, was die Bezeichnung dieses Titels angeht. Ich habe gerade NWA World Heavyweight Championship benannt. Das ist quasi ein fließender Übergang hier an der Stelle. Ric Flair hat tatsächlich noch gegen Barry Windham die NWA World Heavyweight Championship gewonnen. Aber quasi kurze Zeit später, nämlich das war im Juli 1993, da hat Ric Flair den Titel gewonnen von Barry Windham eben bei Beach Blast. Und zwei Monate später im September, da hat die WCW die NWA verlassen und hat dann eben gesagt, so, nee, wir gehören nicht mehr dazu. Und die NWA hat eher da auch dann massiv an Bedeutung eingebüßt einfach. Und dadurch wurde dann der NWA World Heavyweight Championship, der weiterhin bei der WCW verteidigt werden sollte, einfach in WCW International Heavyweight Championship umgetauft. Und es gab ja daneben auch noch die WCW World Heavyweight Championship, die damals unter anderem einen Vader gehalten hat. Also es ist schon ein bisschen durcheinander, wenn man sich das anschaut, weil die Titel klingen irgendwie gleich. Und ich sag's dir ganz ehrlich, als ich das damals verfolgt habe, ich habe nicht genau verstanden gehabt, wie jetzt da die Reihenfolge ist. Man hat hier, das hat Ric Flair auch in seiner Biografie erwähnt, eher den Fokus natürlich auf die WCW Heavyweight Championship gelegt, sodass das hier quasi so ein Zwischending gewesen ist. Und das war so ein bisschen verwirrend dran. Was ich damals wiederum sehr mochte, war unter anderem das Programm, was Ric Flair mit einem Ravishing Rick Root gehabt hat. Und Shaggy, du hast gerade Fifi angesprochen. Da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut an eine entsprechende Hose von Rick Root erinnern. Weißt du das auch noch?
Ja, das hat ein Rick Root immer sehr, sehr gerne gemacht, dass er seine Gegner verhöhnt hat, indem er ja vielleicht auch die Geliebte oder die Partnerin des jeweiligen Gegners auf seine Hose abgedruckt hat. Wir kennen es aus der Geschichte mit Jake Roberts, da viele, viele Jahre zuvor. Hier hat es ein Rick Root nochmal gemacht und hat Fifi abgedruckt auf seiner Hose. Und das hat einem Flair natürlich nicht gepasst. Und hier entstand auch eine coole kleine Fehde der beiden, die dann ja auch zum Titelwechsel geführt hatte.
Genau, zum Titelverlust vor allem, dass Ric Flair diesen Titel los gewesen ist. Und jetzt gehen wir Richtung Starrcade. Und Starrcade ist ja normalerweise das große Ereignis des Jahres bei der WCW. Und da war ursprünglich angesetzt, dass wir Vader gegen Sid bekommen. Wir kennen die Geschichte mit Sid und Sharon und allem drum und dran. Das hat dann nicht so stattgefunden. Und Sid ja auch eh jemand, der, wie Ric Flair auch gerne mal sagt, er hat eigentlich den Look gehabt, aber leider nicht die Attitüde und auch nicht das Mindset irgendwie fürs Wrestling.
Und das Gehirn.
Ja, auch das nicht, genau. Und hier war es dann eben so, dass ein Sid aus dem aus dem Match quasi gezogen worden ist, aus dem großen Titelmatch, und stattdessen wurde dann ein Ric Flair hier mit eingebaut. Und Shaggy, das Match hatten wir auch schon mal im Match of the Week. Ric Flair gegen Vader bei Starrcade 93. Emotional aufgebautes Match, was man ja auch dann im Verlauf der Show nochmal weiter dargestellt hat, indem man ja Backstage-Aufnahmen beziehungsweise auch private Aufnahmen von einem Ric Flair gezeigt hat. So als wäre das hier schon das Ende seiner Karriere. Ich meine, der war damals, das müssen wir ja auch vielleicht nochmal betonen, Ric Flair ist 1949 geboren. Das heißt, er war damals geschmeidige 44 Jahre alt. Der war schon nicht mehr der Allerjüngste, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Nee, das war er tatsächlich nicht. Und dass er hier nochmal so eine Leistung zeigt, es kam irgendwie so ein bisschen rüber, als wäre das wirklich sein letzter möglicher One. Und man hat ihn ja hier als das super Babyface auch präsentiert. Also wir sagen ja oft, Ric Flair ist einer der besten Heels im Business. Aber gerade in der Fehde mit Vader und gerade in diesem Match hat ein Ric Flair auch gezeigt, wie gut er auch als Babyface funktioniert. Ich glaube, Flair war als Babyface noch nie so over wie in diesem Match. Und das war wirklich ein großes Match. Beide sind an ihre Grenzen gegangen. Und am Ende hat es tatsächlich der Kleingewachsene im Vergleich zu Vader, Flair, geschafft, hier sich nochmal den WCW World Heavyweight Title umzuschnallen zu dürfen. Und Flair zu besiegen bei Starrcade, das war ein großer Moment. Und den habe ich auch nicht vergessen.
Vader zu besiegen, nicht Flair.
Genau, so rum.
Genau, so rum war es. Auch hier kleine interessante Anekdote aus der Geschichte. Wer sich das Match anschaut, der wird bemerken, dass Ric Flair stark blutet und, glaube ich, auch einen Zahn verliert hier bei dem Match, auf jeden Fall angesplittert. Und das liegt daran, weil Vader hat ihm hier wirklich aus purer Gewalt und aus purer Möglichkeit, dass er es gerade machen kann, er hat ihn wirklich echt geschlagen. Das darf man hier auch noch mal ganz kurz erwähnen. Und hat dann gesagt, so, pass auf, im Match quasi, hat er ihm gesagt, so, entweder du kämpfst jetzt zurück oder das geht jetzt hier so weiter. Und Ric Flair hat dann wirklich, also die beiden haben sich hier legit auch aufs Maul gehauen. Auch ein Vader ist hier mit einem blauen Auge und einem geschwollenen Gesicht rausgekommen. Eine Harley Race hat hinterher gesagt, dass ein Vader sich hier wie ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Loch verhalten hat. Und ja, man war damit nicht glücklich, aber als Fan, fand ich, hat das diese Härte, hat dem Match unglaublich viel gegeben. Es wirkte viel echter dadurch und auch das Blut hat da eine entsprechende Rolle gespielt. Ric Flair dann am Ende auch mit der Promo mit seiner Familie, er selbst blutüberströmt und es war ein tolles Match. Ich liebe diesen Kampf. Das habe ich, glaube ich, auch im Match of the Week relativ deutlich gemacht, dass ich den Kampf echt extrem gerne habe. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Und Ric Flair war dann, wie du schon richtig gesagt hast, der neue WCW World Heavyweight Champion und ist dann erstmal ins Jahr 1994 gegangen als, ja, so ein bisschen so ein nicht ganz clean-cut Babyface. Und Shaggy, man hat dann ja auch einen Rückgriff nochmal auf alte Zeiten getan. Und es gab ja dann nochmal eine kurze Fehde gegen Ricky the Dragon Steamboat.
Ja, das war auch irgendwie so naheliegend. Für mich damals überraschend, weil in Steamboat damals keiner, der nicht als Main Eventer eingesetzt worden war zu dem Zeitpunkt bei der WCW, aber ein Match der beiden wollte man gerne auch nochmal sehen. Die beiden haben ja wirklich legendäre Schlachten in den 80ern gerade gehabt. Und hier die beiden nochmal, ja, nochmal zu sehen und auch wirklich mit guten Leistungen zu sehen, das war schon schön. Ricky Steamboat hat hier nochmal alles aus sich rausgeholt. Der war ja auch auf seinem quasi letzten großen Run und ich finde, das hat ihm gut getan. Ich meine, kannte Ricky Steamboat dann noch mehr als Tag Team Wrestler in der Zeit, gerade an der Seite von Dustin Rhodes ist er ja auch häufig im Tag Team angetreten, aber hier nochmal wirklich im Main Event Picture zu sein. Er hat ja auch ja fast den Gürtel geholt, wenn man so sagen will.
Ja, er war nicht nur im Tag-Team aktiv damals, er war ja durchaus auch in der Singles-Division noch aktiv. Wir kennen die Matches gegen Stone Cold Steve Austin zum Beispiel, also damals noch Stunning Steve Austin, die auch zu der Zeit stattgefunden haben und die waren auch herausragend. Also das war so nochmal der zweite Frühling, der ja leider so ein bisschen jäh unterbrochen worden ist durch seine Verletzungen. Und du hast es richtig gesagt, hier gab es kein klares Finish. Es war bei Spring Stampede 1994. Da gab es einen, ja, so eine Art Chicken Wing. Also einen Steamboat hat Flair hochgehoben und es war ein Aufgabegriff. Und anschließend ist man dann quasi in die Brücke gegangen und beide Männer waren mit den Schultern auf dem Boden. Es gab den Three Count, aber es wurde nicht klar gemacht, wer hier das Match gewonnen hat. Entsprechend blieb der Titel durch Unentschieden, also durch Double Pin, hier bei einem Ric Flair. Es gab im Nachgang ein weiteres Match der beiden, und zwar bei der WCW Saturday Night damals. Und das wurde witzigerweise bei der WWE nie als Titelgewinn angerechnet. Kann ich auch verstehen. Also der Titel war jetzt nicht offiziell vakantiert, sondern er wurde, ja, er schwang quasi irgendwo so dazwischen. Also es war jetzt nicht wirklich, dass man gesagt hätte, der war weg und es gibt ein Turnier oder sonst irgendwas, sondern man hat das hier eben dann so ein bisschen Storyline-mäßig gelöst. WWE hat das nie als offiziellen Titelwechsel erachtet. Kann ich in diesem Fall sogar so ein bisschen nachvollziehen. Shaggy, wie siehst du das?
Ja, er wurde aber tatsächlich bei dem Kampf oder nach dem Sieg als New World Champion angekündigt auch. Stimmt, aber ja, man hat das wirklich nie so richtig thematisiert, dass es der Titel irgendwie vakant ist. Flair ist mit dem Titel nicht rausgegangen nach dem Double Pin. Es war irgendwie nicht so richtig klar. Es war eine Kontroverse, die ich so nicht verstanden habe. Und ich glaube, es war auch wirklich, wurde nie genau auch irgendwie gesagt, dass er jetzt sich nochmal den Titel geholt hat, außer dass er da als New Champion angekündigt wurde. Also ein Hin und Her, was ich auch so nicht verstanden habe. Aber letzten Endes war dann auch die Geschichte der beiden vorbei. Und du hast es gesagt, dass ein Flair, der war zu dem Zeitpunkt schon eher noch Face, aber so heimlich still und leise ist er dann wirklich wieder Richtung Heel geturnt. So, er hatte zwar jetzt noch eine Geschichte mit Colonel Robert Parker, mit dem er sich auch nicht so, also im Ring verstanden hat und hat ja einen seiner Wrestler, der hatte ja damals ein kleines Stable mit illustren Gesellen, hatte einen seiner Leute rausgefordert und dieser eine entpuppte sich dann als sein Langzeitrivale Barry Windham.
Das war damals eine Zeit, wo die WCW groß im Umbruch gewesen ist. Das war nämlich jetzt die Zeit, wo langsam ein Eric Bischoff an die Macht gekommen ist und vor allem auch natürlich war das hier die Zeit, wo die Ankunft eines Hulk Hogan bevorstand. Und dieses Match hier war ein absolutes Übergangsmatch. Man hat das ja im Vorfeld angeteased damit, dass Colonel Robert Parker hier jemand ins Match bringen würde, jemand, der international bekannt ist. Einen großgewachsenen, muskulösen Wrestler. Einen blonden Wrestler. Und dann, ich weiß noch, dass, glaube ich, Peter William und Ollie M. damals am Mikrofon gesagt haben, das muss doch Hulk Hogan sein, das muss doch Hulk Hogan sein. Und am Ende war es dann Barry Windham. Und ich weiß auch, wie enttäuscht ich damals gewesen bin, dass es nicht Hulk Hogan gewesen ist. Aber was sind
ja, aber das war ja der Aufgalopp. Es war ja wirklich genau. Der Aufgalopp, muss man so sagen. Also man wusste, man hat hinter den Kulissen schon mitbekommen, Hogan wird zur WCW kommen. Es gab schon die ersten Ankündigungen, noch nicht die große Parade, die dann kurze Zeit später noch folgte, die gab es ja dann auch noch. Aber hier war es so, dass man ja Flair extra auch wieder zum Heel geturnt hat, weil Hogan kommen sollte und man dieses große Match endlich auch mal bringen wollte, Hogan gegen Flair.
Genau, das hat man ja bei der WWF damals ja WrestleMania 8 nicht bekommen, sondern ja, hat das ja nur hier und da mal gesehen quasi, aber also bei Hausshows gesehen, aber eben nicht groß als Pay-Per-View. Das wollte man hier natürlich bringen und das ist ja auch absolut logisch irgendwie. Interessant ist hier vielleicht noch ein bisschen die Geschichte, wie ein Hogan dann auch tatsächlich zur WCW gekommen ist, weil da ist ein Ric Flair gar nicht so unbeteiligt dran, ne? Weil Hogan ist ein Geschäftsmann, Ric Flair ist auch ein Geschäftsmann und ein Ric Flair hat dann wohl tatsächlich auch einen Hogan mal angerufen und gesagt, hier, da ist ein neuer, junger Typ, der hier gerade aufstrebt quasi und der hier neue, große Pläne hat und wir brauchen dich hier, wir brauchen deinen Namen, wir brauchen all das, was du da eben mitbringst und hat dann auch wirklich einen Eric Bischoff an einen Hogan verkauft und hat wirklich gesagt, hier, Eric Bischoff, das ist ein guter Mann, der hat Ideen, der hat Visionen, der will das ganze Unternehmen hier voranbringen, das ist nicht mehr die Südstaaten Promotion, die es mal gewesen ist, ne, sondern es ist wirklich darauf ausgelegt, dass wir auf lange Sicht international gehen werden und so weiter und so fort. Also, das ist ganz interessant, weil zu Beginn hatte Eric Bischoff und Flair eigentlich noch ein recht gutes Verhältnis zueinander. Das sollte sich in den kommenden Jahren rapide verschlechtern, genauso wie das Verhältnis zwischen Ric Flair und dem Hulk Hogan. Auch das war eigentlich, ich sag mal, professionell gut, hat sich aber dann im späteren Verlauf auch dadurch, wie sich Hogan teils Backstage verhalten hat, mit Creative Control, mit den Vertragskonstellationen und so weiter, die es da gegeben hat, da hat sich das eben auch verschlechtert. Und das ist eine spannende Entwicklung und da werden wir heute noch einige Male drüber sprechen, weil auch ein Hogan sich hier einen sehr, sehr guten Vertrag rausgehandelt hat. Also zum Vergleich, ich meine, dass ein Ric Flair damals 500.000 Fixgehalt im Jahr bekommen hätte, war damit schon einer der Topverdiener und ein Hogan, ich bin mir gerade nicht 1000% sicher, ich habe es vergessen, mir aufzuschreiben, ich meine, es waren 2 Millionen im Jahr bekommen hat, plus auch noch Anteile an den Pay-Per-View-Verkäufen, also schon bedeutend mehr als ein Ric Flair und Ric Flair hat auch gesagt, ich kann verstehen, dass Hogan mehr verdient als ich, aber ob er 4-mal so viel verdienen muss wie ich, das weiß ich nicht.
Ja, also deutlich mehr. Es war, glaube ich, tatsächlich 4-mal so viel, sogar ein bisschen mehr. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Klar hat sich da ein Flair, der ja jahrelang, mal abgesehen von seinem Abstecher zur WWF, auch die Liga mehr oder weniger getragen hat. Der war der Top-Name. Dann geht man auch nicht freiwillig gerne zurück in Reihe Nummer 2. Und so wie er jetzt auch aufgebaut wurde, war es klar, dass er einfach der erste große Gegner für das große Match für Hogan sein wird und das hat einem Ric Flair sicherlich auch nicht so sonderlich gepasst. Aber man hat ihn noch weiter in Stellung gebracht. Wie gesagt, man hat die beiden Gürtel, die beiden World Heavyweight Titel jetzt dann auch vereinigt bei Clash of the Champions im Juni 94. Flair hat Sting besiegt und war nun quasi alleiniger World Champion und Hogan sollte dann aber jetzt kommen und sollte natürlich der große Gegner eines Ric Flairs werden.
Genau, darauf lief die ganze Geschichte hier hinaus. Auch noch eine wichtige Personalie hier, dass Ric Flair ja nicht mehr alleine gewesen ist, sondern Ric Flair umgibt sich immer von schönen Frauen, Shaggy. Und er hat dann eine Sherry Martel, Sensuous Sherry, hier an seine Seite geholt.
Ja, das war auch eine super Duo. Also ich meine, gerade eine Sherry Martel, die ist als Valet, als Ringbegleitung. Ich meine, Ring ist ja auch super gewesen, aber so als Ringbegleitung eine der auffälligsten überhaupt. Gerade so Anfang der 90er, die war in der WWF und auch Ende der 80er wirklich fantastisch. Jeden, den sie gemanagt hat, hat sie zu neuen Sphären gebracht. Und auch bei der WCW hat sie ja auch coole Geschichten, unter anderem auch an der Seite von Harlem Heat, fand ich auch irgendwie ganz cool. Also da hat sie super hingepasst. Aber an der Seite von Ric Flair, da war sie auch super gut aufgehoben. Das hat einem sehr gut gefallen und hat auch gut zu Flair gepasst.
Ich mochte das auch. Ich finde ja, beide haben da auch gut zusammen funktioniert. Und wenn wir jetzt Richtung Bash at the Beach gehen, 1994, das ist schon ein wichtiges Datum, weil da hat man schon gemerkt, dass sich was verändert. Nicht nur, weil Hogan vorher mit ganz viel Tamtam präsentiert worden ist, sondern eben auch, weil ja, das Ganze drumherum ganz anders gewesen ist. Und wir haben beispielsweise einen Ric Flair gehabt, der kam hier mit Sherry rein, aber wir haben einen Hulk Hogan gehabt, der hatte Jimmy Hart dabei, der hatte auch Mr. T dabei und es gab auch noch Shaquille O'Neal. Also Shaggy, so schließen sich die Kreise hier, den wir jetzt heutzutage auch bei Wrestling wiedersehen mit AEW. Also schon ein bisschen witzig. Als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln.
Ja, klar, mit Hogan kommen dann auch die großen Namen, auch die großen Namen aus dem Wrestling, wenn man jetzt die Nasty Boys und Brutus Beefcake und Jim Duggan mitzählt. Also natürlich aber auch die großen Namen aus dem Showbusiness, aus dem Sport, mit denen sich Hogan immer gerne abgegeben hat. Und das glaube ich auch ein Verhandlungspunkt gewesen, dass Hogan gesagt hat, ja, ich bringe noch andere Stars letztendlich mit. Wir machen aus der WCW Mainstream. Und das ist ja dann auch so passiert. Also ich meine, der Start von Hogan mit all seinen Freunden sorgte für eine Riesenveränderung im WCW-Business, für das nach außen hin war das jetzt wirklich eine komplett andere Liga. Das mochten die alteingesessenen Fans überhaupt nicht, aber man hat sehr, sehr viele neue Fans mit Hogan mitgebracht. Obwohl Hogan jetzt auch über seinen Zenit hinaus war, hat er trotzdem sehr viele alte Fans, nicht die ganz alten, die WCW, die alten NWA noch verfolgt haben. Nein, es waren wirklich neue Fans, die jetzt hier plötzlich neu in diesem Produkt waren. Und so hat sich das Produkt auch komplett verändert.
Das ist auch wirklich das, was Ric Flair auch in seiner Biografie immer wieder kritisiert eigentlich, dass Hogan hier immer wieder seinen Einfluss hat spielen lassen. Und das ist auf der einen Seite, zeigt sich das in den Personalentscheidungen. Also man muss nur mal 2-3 Events weiterschauen. Wenn wir Richtung Halloween Havoc gehen, das ist dann im Oktober 1994, also ein paar Monate später, da haben wir bereits so die ersten Anzeichen dafür. Wir haben beispielsweise den Guardian Angel da, also den ehemaligen Big Boss Man. Wir haben die Nasty Boys, die hier mit dabei sind. Wir haben den Jim Duggan, der sich hier eben schon im Vorfeld die US Championship geholt hat. Wir haben auch jemanden wie einen Honky Tonk Man. Selbst der wurde von Hogan quasi hier mit reingebracht. Und das wurde dann immer schlimmer, wenn wir dann weitergehen. Ja, Starrcade. Ne? Und wen haben wir da im Main Event, Shaggy? Weißt du noch, wer bei Starrcade 94 im Main Event steht?
Sag's mir.
Hulk Hogan, keine Überraschung, und der Butcher.
Ja, super, ich erinnere mich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Zum Glück habe ich es verdrängt. Aber bei Bash at the Beach, ich weiß nicht, ob wir es richtig gesagt haben, hat sich Hogan natürlich dann auch den Gürtel geholt. Und es gab ja dann auch ein Match beim Halloween Havoc, das war ein Steel Cage Retirement Match. Und da hat Flair auch verloren und hat seine Karriere beenden müssen. Und das war's hier für den Ric Flair Podcast, oder?
nicht ganz. Auch hier hat Hogan seine Backstage-Politics ausgespielt. Also auch hier war ursprünglich mal geplant, dass es hier so eine Art Titel-Ping-Pong geben würde. Also Best-of-Three-Serie, wo auch Ric Flair einen Sieg davontragen würde. Das hat es aber hier de facto nicht gegeben. Es gab ja diesen Turn von dem guten Brutus Beefcake, aber das hat ja im Endeffekt auch nur dafür gesorgt, dass Hogan hier zwischendurch mal einen Sieg per, oder Ric Flair mal einen Sieg per DQ eingefahren hat. Mehr nicht. Also es gab nicht dieses Wechselspiel, was man vorab irgendwie besprochen hatte. Hogan hat einfach den Titel behalten, weil er gesagt hat, ey, ich bin noch nicht so weit, dass ich den Titel schon wieder verliere. Kennen wir diese Spielchen. Also es ist hier nicht das erste Mal, dass ein Hogan sowas gemacht hat, wenn man sich so seine Karriere anschaut. Und ja, für den Ric Flair war es das dann erstmal. Und für ihn war das gar nicht so eine einfache Zeit, weil er dadurch eben auch, er war so in Vertragsverhandlungen. Und das war eben auch ein Problem für ihn, weil er hat gesagt, so wenn ich jetzt zurücktrete und erst im Jahr wieder zurückkomme, hat vielleicht, ich weiß gar nicht, ob bei dem Durcheinander, was hier teilweise herrscht, ob dann der Verantwortliche, mit dem ich das damals abgesprochen habe, ob der noch da ist und ob ich dann überhaupt wieder einen Vertrag bekomme. Und es war wirklich kurz vor knapp, dass er dann hier noch einen Einjahresvertrag wieder unterschrieben hat, dass er auch für die Zeit, wo er in Anführungsstrichen zurückgetreten ist, dass er da überhaupt noch angestellt sein würde. Und das war für ihn keine einfache Zeit. Wir haben auch müssen auch dazu sagen, dass er auch Teil hier in dieser Zeit ein Bestandteil des Booking-Komitees gewesen ist, aber eben nicht so viel Einfluss gehabt hat, dass er beispielsweise verhindern konnte, dass ein Austin gefeuert worden ist oder eben auch, dass sowas hier passiert. Er hat zwar kreative Entscheidungen fällen dürfen und hatte da beratende Funktionen, aber eben dann doch nicht so viel Macht, um diese Umstrukturierung der WCW, um die zu verhindern. So. Ric Flair war auf jeden Fall hier erstmal eine gewisse Zeit lang weg vom Fenster und es gab dann eben hier diese Entwicklung, wo er dann teils auch als, also es war dann im Jahr 95 dann eben schon, wo er dann teils als Manager, Begleiter von Vader unterwegs gewesen ist. Und es gibt ja diesen legendären Augenblick, wo Ric Flair als Frau verkleidet einen Hogan angegriffen hat, weil auch zum Beispiel ein Vader und ein Hogan hatten damals keine gute Beziehung zueinander. Und Vader hat eigentlich gesagt, so, ich will nicht für den lege ich mich nicht hin. Sagen wir es mal ganz klar, wie das gewesen ist. Und da gab es ja dieses, ja, es gab ja dann im späteren Verlauf so ein Strap-Match zwischen Vader und Hogan. Das war bei Uncensored. Und wer hat es dann am Endeffekt verloren? Es war der Flair. Der Flair hat nämlich als Frau verkleidet eingegriffen und wurde dann von Hogan als Frau verkleidet, ja, durch den Ring gezerrt. Und Hogan klopfte die vier Ringecken ab. Und ja, Vader verlor durch Ric Flair, aber dann eben auch nicht clean. Also wenn man sich diese Matchserie anschaut zwischen Vader und Hogan, da gibt es keine klaren Entscheidungen, also wirklich. Also zumindest nicht so in dem Sinne, dass dann ein Vader einen kürzeren zieht, weil das Vader hat gesagt, er will das nicht. So, muss man vielleicht auch hier an der Stelle nochmal betonen. Und das sorgte dann auch, Shaggy, dafür, dass ein Ric Flair wieder ins aktive Geschehen zurückkehrte und das nicht nur auf eigenen Wunsch hin, sondern sogar ja hier auf Anraten oder auf Wunsch von dem Macho Man, der damals auch dabei gewesen ist, und Hogan persönlich.
Ja, ist es nicht auch so gewesen, dass er auch den Macho Man attackiert hatte bei Uncensored, soweit ich mich erinnern kann? War das schon so? Weil der Macho Man hatte da auch ein Match gegen übrigens Avalanche. Wer sollte es anders sein? Also nicht unser Avalanche aus der WXW, sondern der frühere Earthquake, der war auch mit dabei. Und ja, und Ric Flair war ja auch wirklich ein guter Gegner für Randy Savage bei der WWF gewesen. Und man hat hier wieder eine alte Geschichte ausgegraben. Die beiden hatten eine gut laufende Fehde ein paar Jahre zuvor. Warum sollte man das auch nicht nochmal bei der WCW probieren, hat man sich gedacht. Und hier war es ja so, damals war Elizabeth mit involviert in die Geschichte. Hier hat man sogar Randy Savages Vater, Angelo Poffo, mit involviert. Hat er nicht sogar einen Figure-Four-Leglock abbekommen? Flair hat sogar einen Figure-Four-Leglock bei dem alten Mann angesetzt. Da dachte man auch, oh, oh, oh.
Genau, und am Ende war es dann eben auch hier so, dass ein Randy Savage dann die Kürzeren gezogen hat, weil ein Ric Flair sich den Krückstock von Angelo Poffo geschnappt hat und Randy Savage damit niedergeschlagen hat. Und Randy Savage hat dann hier die Niederlage eingesteckt. Das sorgt aber eben auch erstmal dafür, dass ein Ric Flair, er war hier nicht mehr im Fokus. Und das muss man auch hier nochmal ganz klar so attestieren. Ne? Er war eher so ein Nebenschauplatz, obwohl er immer noch den großer Name gewesen ist. Aber er war hier nicht mehr im Fokus. Und das hat sich beispielsweise auch darin gezeigt, dass er ja auf so eine Promotour nach Nordkorea gegangen ist, wo man auch einen Hogan gefragt hat zum Beispiel. Und Hogan hat gesagt, so, nee, das mache ich nicht. Und das ist eine ganz absurde Reise gewesen, die er dann im Nachgang von Slamboree gehabt hat. Wir sind jetzt so im April 95, wo er vor unglaublich vielen Menschen gewrestelt hat. Also es wird darüber geschrieben, dass es 190.000 Zuschauer damals gewesen sind. Er hat unter anderem gegen Antonio Inoki gekämpft. Er sagt aber auch, dass ja das Drumherum ein bisschen ungewöhnlich gewesen ist, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken, und dass er dann beispielsweise auch dazu angehalten worden ist, ein Interview zu geben, beziehungsweise eine Promo zu halten, wo er irgendwie die USA beschimpft und so. Das hat er natürlich dann nicht gemacht. Aber er sagte, es war eine Erfahrung, aber es war auch eine sehr merkwürdige Erfahrung. Er war froh, als er wieder in den USA zurück gewesen ist. Aber was hier dann vielleicht auch noch wichtig ist, Shaggy, ist dann die Tatsache, dass man dann eben im Nachgang auch die Horsemen wieder zurückgebracht hat und dann in einer anderen Besetzung, als wir das vorher noch gesehen haben. Also Paul Roma, der war ja inzwischen mit Paul Orndorff unterwegs, und wir brauchen jetzt hier neues, frisches Blut für die Horsemen, auch weil natürlich Arn Anderson nicht mehr ganz so 100% fit gewesen ist. Wer war denn dann damals Teil der Horsemen?
Genau, wobei Arn Anderson ja noch trotzdem auch nochmal Gürtelgold umschneiden durfte. War der nicht nochmal Television Champion in der Zeit? Genau. Also, aber auch der ist so langsam ein bisschen zurückgedreht, und man hat die Four Horsemen ja auch wieder gegen Sting übrigens auch wieder vereinigt. Und das waren dann so Leute, die, also für mich eine der besten Zeiten überhaupt, Brian Pillman und Chris Benoit wurden die neuen Mitglieder der Four Horsemen. Und ich finde, die haben unglaublich gut reingepasst. Gerade Brian Pillman hat ja auch eine lange, lange Geschichte immer mal gegen die Horsemen gehabt. Ihn jetzt hier als Heel, hat ja super funktioniert zu der Zeit auch, einzubauen bei den Horsemen. Für mich ein Geniestreich. Also Brian Pillman, für mich natürlich nicht nur, weil es mein All-Time-Favorite überhaupt ist, hier wirklich einen guten Pick für die Horsemen gewesen. Ich fand diese Gruppierung zu der Zeit auch wirklich richtig gut.
ich mochte das auch. Das war eben auch damals natürlich so eine Entwicklung, die wir hier gehabt haben, wo man dann eben probiert hat, auch andere Charaktere irgendwie over zu bringen. Und Ric Flair sollte sich im Verlauf noch mehrfach hier den Heavyweight Championship umschnallen. Einmal bei Starrcade, wo er erst in einem ersten Match, ein Triple Threat Match, so eine Art Qualifier hier, Lex Luger und Sting per Countout besiegt hat. Also Triple Threat mit Countout ist auch mal was anderes. Und dann im Main Event Randy Savage besiegen konnte. Im relativ kurzen Match nach knapp 9 Minuten. Und da war er dann eben neuer Champion. Und das zweite Mal kam dann kurze Zeit später. Auch hier dieser Titelgewinn war mit Hilfe von Illegal Objects und so. Und Ric Flair verlor den Titel dann kurze Zeit später wieder an Savage. Gewann ihn dann aber bei Super Brawl 6 wieder. Und da haben wir eben hier auch gesehen, eine Miss Elizabeth, die hast du gerade eben schon angesprochen, die war inzwischen auch Teil der WCW und ist aber dann auch geturnt. Einmal wieder, jetzt endgültig, Shaggy.
Jetzt endgültig auch geturnt. Und gerade eine Elizabeth, die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die war, das haben wir noch nicht gesagt, die war jetzt auch Teil der WCW und hat sich auch noch mal auf die Seite eines Ric Flair ist jetzt endgültig. Vielleicht waren die alten Gerüchte dann doch wahr, dass sie mit der Zeit am Pool bei der WWF, wer weiß das schon, jetzt endgültig an der Seite eines Ric Flairs.
Ja, und Ric Flair hat den Titel dann erstmal zu Beginn der NWO-Invasion hier noch behalten und gehalten. Wurde er damals dann auch nicht nur begleitet von Miss Elizabeth, sondern auch von Woman und Deborah McMichael, die war ja auch noch mit dabei. Und Ric Flair verlor dann kurze Zeit später den Titel an den Giant. Und ja, wir haben diese Geschichte gehabt mit, was jetzt noch vor der NWO-Invasion, Entschuldigung, da habe ich ein bisschen was durcheinander geworfen. Also vor der NWO-Invasion gab es ja auch noch diese ominöse Geschichte mit dem Bündnis der Horsemen und dem Dungeon of Doom und der, wo es darum ging, dass man hier die Hulkamania beenden wollte. So, also auch das hatten wir.
Ja, aber dann darf das Triple Steel Cage Match darf man nicht vergessen. Das ist eines der größten Matches in der Geschichte des Wrestling-Sports.
Ja, ja, ja.
Das lassen wir so stehen.
Genau, das lassen wir auf jeden Fall so stehen. Wenn wir jetzt hier ins Jahr 96 reingehen, ich habe es gerade gesagt, also Ric Flair dann auch den Titel an Giant verloren. Aber er war ja schon dann im Verlauf, gerade in der Anfangszeit der NWO, war er ja schon ein wichtiger Teil der WCW-Geschichte. Klar, er war nicht beim Bash at the Beach, da war er eben nicht mit zugegen und hat da irgendwie in diesem großen, legendären Match der Outsiders gegen die WCW mitgemischt. Aber dann im späteren Verlauf war es ja durchaus was Großes, was man hier eben dann gemacht hat. Also Shaggy in den Ric Flair war innerhalb dieser Storyline schon wichtig, auch eben weil er diese Tradition verkörperte, gegen die natürlich die NWO anstinken wollte, um es mal ganz salopp auszudrücken.
Ganz genau. Und da hat man die eigentlichen Heels, der Horseman übrigens mittlerweile Brian Pillman ersetzt worden durch Steve Mongo McMichael, auf die Seite der WCW gestellt. Klar, die wollten ihre WCW verteidigen gegen die Invasoren aus der neuen Weltordnung. Und ich finde gerade, dass Dustin Flair auch sich da dann ja mit anderen mit WCW Faces zusammengetan oder auch die Horsemen, war ein großes Zeichen dafür, dass hier eine große, wichtige Invasion gerade herrscht. Und das war schon auch was Besonderes, dass Heels und Faces zusammengearbeitet haben gegen die Männer von außen.
Ja, eben. Also hier war es dann auch so, dass sich Feinde zusammengetan haben, um irgendwie hier weiter voranzukommen, um die NWO zu stoppen. Und da gab es ja dann eben, wenn wir Richtung Fall Brawl damals gehen, gab es ja dieses Wargames-Match mit auf der einen Seite Flair und Arn Anderson, Sting und Lex Luger, das waren die vier auf der einen Seite, gegen die NWO mit Hogan, Nash, Scott Hall und eben dem Fake-Sting damals. Und das hat man gebraucht. Man hat diesen Namen eines Ric Flair auch hier gebraucht, um der NWO so eine gewisse Legitimation zu geben. Das war schon durchaus wichtig. Und wenn wir Richtung Four Horsemen schauen, da gab es ja so ja diverse Entwicklungen, die wir hier gehabt haben. Also wir haben zum einen natürlich auch einen Jeff Jarrett gehabt, der hier in die Promotion gekommen ist und sich ja versucht hat, hier in die Four Horsemen reinzumogeln, Shaggy, aber irgendwie so richtig mit dem Nachwuchs, das hat nicht funktioniert. Wenn wir Richtung 97 gehen, haben wir noch einen Kurt Hennig. Auch das hat nicht so richtig funktioniert.
Ja, rein zu snacken hat so ein Jeff Jarrett sogar so richtig, wenn man diesen neumodernen Ausdruck nutzen will. Aber die anderen Mitglieder der Horsemen waren eigentlich eher gegen Jarrett, aber so anfänglich waren Ric Flair ziemlich überzeugt von einem Jeff Jarrett, aber letzten Endes hat's nicht geklappt. Dann aber war es so, dass ein Arn Anderson ja zumindest erstmal seine Karriere beenden musste und man hatte einen neuen Spot frei und jemand wie ein Kurt Hennig, der ja dann auch neu bei der WCW war, der hat sich angeboten, diesen Spot zu füllen. Letzten Endes war es aber auch ein großer Engel, denn auch er hat dann einen Ric Flair und die anderen Horsemen hintergangen und hat sich natürlich auch der NWO damals angeschlossen, hat damals die hat den Horsemen ja sehr viel Kraft gekostet und hat auch nochmal gezeigt, dass die Horsemen auf jeden Fall hinter der WCW komplett stehen. Und das war, finde ich, ein geiler Turn. Also das mit Jeff Jarrett habe ich ein bisschen verdrängt gehabt, aber die Kurt Hennig-Geschichte bei den Horsemen, die war groß aufgebaut und die fand ich super damals.
Genau, und dann gab es natürlich auch die entsprechende Fehde der beiden. Mir fehlte da so ein bisschen das Feuer. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich fand das gut. Aber ich muss sagen, dass mir zum Beispiel deren Karrierematch, was wir schon angesprochen hatten hier bei der WWF, bei Raw damals, das hat mir bedeutend besser gefallen als das, was man hier abgeliefert hat. Und Ric Flair hat ja so verschiedene Fäden in dem Verlauf gehabt. Also er hat gegen den Six beispielsweise noch gefädelt. Auch das fand ich nicht so mega spannend. Wir haben so eine schwelende Fäde gegen zurückkehrenden Roddy Piper gehabt. Da muss man leider sagen, da war ein Piper schon sehr weit über den Zenit und ein Ric Flair ist ja auch jetzt schon im Jahr 97 schon mit seinen 47, 48 Jahren ja auch schon langsam drüber gewesen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und er hat dann auch ist immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und das war auch was ein Flair sehr stark ja mitgenommen hat eigentlich. Und das ist auch was man so im späteren Verlauf immer wieder mitbekommt, dass ein Flair in dieser Hochphase ist er wirklich jemand, der an sich glaubt und der dieses Nature-Boy-Gimmick ja wirklich gelebt hat. Hier sind wir jetzt in der Phase, wo ein Ric Flair anfängt, an sich zu zweifeln und wo er nicht mehr weiß, ist er noch der Nature-Boy, ist er noch dieser große Name? Und er hat tatsächlich auch Backstage immer wieder rumgefragt, so, war das gut, was ich jetzt hier gemacht habe und so. Und er war da unsicher und er hatte wirklich Selbstzweifel gehabt. Und das beginnt dann eben hier so 98, auch 99 setzt sich das eben noch weiter fort, weil das war wirklich dann auch eine Phase, wo ein Ric Flair nicht ganz zufrieden mit sich gewesen ist. Und Arn Anderson hat auch gesagt, dass er phasenweise ins Hotelzimmer von einem Ric Flair kommen musste, weil Ric Flair Panikattacken geschoben hat. Und das fängt jetzt alles hier in dieser Zeit an, dass Flair Angst um seine Position innerhalb der Promotion bekommen hat, auch Angst um seine Position hier nicht nur innerhalb der Promotion, sondern auch im Wrestling gehabt hat. Ist er noch der, für den er sich immer gemacht hat? Und Shaggy, ich glaube, diese krasse Identifizierung mit der eigenen Persönlichkeit, die du im Ring porträtierst, das ist schon was, das zieht sich ja durch die gesamte Karriere von Ric Flair, weil wir haben gesagt, oder das gesamte Leben von Ric Flair eigentlich, weil wir haben ja gesagt, er war der Nature Boy schon als Junge und als Kind. Und hier eben, dass er daran zweifelt, und das haben wir ja später nochmal, das ist schon eine interessante Persönlichkeitsstudie, wie ich finde.
Ja, er hat ja hier wirklich, wie du es gesagt hast, das waren ja schon dann fast 3 Jahre, wo er keine große Rolle gespielt hat. Der war zwar da, wenn er nicht gerade kurze Verletzungspausen hatte, war er da, aber er hat jetzt wirklich keine großen Fäden gehabt. Die Horsemen wurden nochmal neu formiert, ein Dean Malenko war dann letzten Endes der vierte Mann, der dazu kam, aber so die anderen Horsemen-Mitglieder hatten auch mal Matches um die Midcard-Gürtel oder auch Tag-Team-Gürtel bei einzelnen Pay-Per-Views, aber ein Ric Flair, der ist wirklich in die dritte Reihe vielleicht sogar gesetzt worden und musste erstmal lange Zeit zuschauen, bis man sich dann doch eines besseren Besonderheiten gedacht hat, okay, wir machen eine neue Geschichte zwischen Eric Bischoff und einem Ric Flair, und da spielte ja auch sein Sohn David Flair eine große Rolle.
Da machst du jetzt einen Sprung nach vorne. Wir hatten natürlich erstmal die Geschichte, dass hier ein Ric Flair sich ja auch heftig mit Eric Bischoff überworfen hat. Also Eric Bischoff und Ric Flair, ich habe es eingangs erwähnt, also am Anfang war es noch so, dass die beiden eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zueinander hatten, dass Eric Bischoff auch einen Ric Flair wirklich hier für sich gewonnen hatte und als der Mensch mit den Visionen hier gewesen ist. Aber Ric Flair, sagen wir es mal so, er hasst hier inzwischen Eric Bischoff wie die Pest, weil er sich nicht respektiert gefühlt hat, weil er sich nicht vernünftig eingesetzt gefühlt hat. Und er hat damals immer das Gefühl gehabt, dass Eric Bischoff eigentlich nur auf den entscheidenden Punkt wartet, um ihn irgendwie zu feuern oder ihn irgendwie sonst wo zu demütigen. Und dann gab's eben auch diesen Punkt, und das ist dann war im April 98, da hat einer von Ric Flairs Söhnen hat hier ein großes Ringerturnier gehabt. Ich meine, es war Reed, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und Ric Flair wollte da hinreisen und einen Tag davor, er hatte auch vorher der Company Bescheid gesagt, so, ich bin da und da. Und einen Tag davor hat er eben von der WCW die Nachricht bekommen, ach übrigens, wir haben hier eine Episode von WCW Thunder, wo wir dich unbedingt brauchen. Und wir würden auch ein Flugzeug für dich chartern, wenn du die Hälfte davon übernimmst, um dich da einzureisen. Hm. Und da hat Ric Flair dann eben gesagt so, nee, nö, also warum sollte ich denn das jetzt machen? Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr bei Thunder, das ist eh nur die B-Show. Mein Sohn ist mir das Wichtige, hat das abgesagt. Und daraufhin hat Eric Bischoff ihn dann ja gefeuert und hat dann auch wohl im Lockerroom einige entsprechende Ansprachen gehalten, wo er unter anderem so Dinge gesagt hat, wie ich werde Ric Flair und dessen Familie bis in den Bankrott verklagen. Und das ist natürlich auch was, was nicht so besonders nett ist, gerade auch, weil natürlich ein Ric Flair noch immer ein großes Standing gehabt hat bei vielen Wrestlern hier bei der WCW und Arn Anderson war noch dabei, Benoit und so weiter und so fort. Also seine Freunde waren noch da und ich sag mal, das ist nicht gerade die beste Arbeitsgrundlage, die ein Eric Bischoff hier geschaffen hat. Die beiden haben sich gehasst wie die Pest. Es gab Treffen der beiden und im Endeffekt haben sie sich gegenseitig verklagt. Eric Bischoff bzw. WCW hat Ric Flair wegen Vertragsbruch verklagt und Ric Flair hat die WCW verklagt wegen ebenfalls wegen Vertragsbruch, weil man ihn nicht richtig eingesetzt hat und auch ja wegen übler Nachrede und allen und ganz vielen anderen Geschichten noch. Also es ging dann hier eben hin und her. Irgendwann hat man sich geeinigt und dann eben auch auf einen anderen Vertrag, wo unter anderem auch drin stand, dass er sinnvoll und frei übersetzt moralisch korrekt einsetzen würde. Also entsprechend seinem Standing auch. Und man hat damals eigentlich gedacht, dass die Four Horsemen, dass ein Ric Flair nicht mehr wirklich ziehen würden, dass die kein Draw mehr wären. Das ist aber de facto nicht mehr so. Also wir haben natürlich diese Zeit gehabt des ganz großen Aufstiegs der NWO und dann auch dieser Quotenkrieg, den die WCW dann ja auch lange Zeit gehalten hat. Und dann gab's ja am 14. September da die Rückkehr der Four Horsemen, wo dann eben auch ein Arn Anderson und also Arn Anderson als Sprachrohr gemeinsam mit Steve Mongo McMichael und Dean Malenko und Chris Benoit hier im Ring standen und Ric Flair zurückgebracht haben, Shaggy. Und da war die Reaktion doch sehr eindeutig.
Ja, es war auf jeden Fall erstmal eine Überraschung damals, dass dann Ric Flair wieder zurück war an der Seite der Four Horsemen. Und man hat dann auch das, was Backstage hinter den Kulissen ja passiert ist, diese Geschichte mit Eric Bischoff, hat man dann tatsächlich auch, wie sollte es anders sein, in eine Fehde vor den Kameras umgemünzt. Und das sollte dann aber tatsächlich auch zu einem Match der beiden führen, Ende 98. Und Ric Flair war zurück und Ric Flair, als er zurückkam, ich kann mich noch erinnern, wie das Publikum wirklich begeistert war, ihn endlich wieder zu sehen. Also Flair macht doch noch einen Unterschied, ob man es glauben wollte oder nicht. Der hat tatsächlich, zum einen hat man es in den Quoten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen gesehen und zum anderen aber auch, ja, wie das Publikum in der Halle einfach reagiert hat auf einen Ric Flair. Das waren schon große Momente, die gezeigt haben, ein Ric Flair ist einfach immer noch ein großer, immer noch einer, der den Unterschied macht und kann immer noch ein Eckpfeiler einer Promotion sein, auch in dem Alter.
Ja, die Rückkehr der Four Horsemen, diese Wiedervereinigung der Four Horsemen, das war am 14. September 1998. Großes Comeback, hat auch große Quote gezogen, muss man hier an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und natürlich die Konfrontation zwischen Eric Bischoff und Ric Flair war das eine, aber natürlich auch die Fehde mit der NWO. Und da gab's ja bereits auch im Vorfeld diese berühmte Parodie von der NWO gegen die Four Horsemen, sagen wir es einfach mal so, weil normalerweise soll eine Parodie auch etwas Sympathisches haben, das hat es hier eben nicht gehabt. Arn Anderson ist als fetter Trunkenbold dargestellt worden von Kevin Nash. Wir haben einen X-Pac, Six, Sean Waltman gehabt, der Ric Flair dargestellt hat, das hat dann im späteren Verlauf auch die Fehde der beiden nochmal ein bisschen aufgebaut. Also das ging alles ein bisschen unter die Gürtellinie und Arn Anderson hat auch damals dann, oder jetzt im Nachgang vielmehr gesagt, dass er besser Nein gesagt hätte, also dass er gesagt hat, nein, ich möchte das nicht, dass das so dargestellt wird. Aber die Geschichte hier, die hat dann schon im August 97 stattgefunden, aber ich wollte es gerade nochmal anführen, um auch so aufzuzeigen, dass diese Konfrontation zwischen Horsemen und NWO, die hat man eben über längere Zeit gezogen und man hat da eben diese Traditionsstable der Four Horsemen nicht gut aussehen lassen. Es gibt mehr als eine Parodie, die von 97 ist die bekannteste, da gibt es noch andere, die auch noch viel schlechter sind. Also von daher, da hat man nicht gerade die Tradition gewahrt, sondern man hat eben gemerkt, dass da eindeutig nur in eine Richtung geschossen wird. Also im Gegensatz natürlich zu einem Ric Flair, der in alle Richtungen geschossen hat, natürlich dann auch gerade in seinen späteren Promos gegen Eric Bischoff. Also da wurde ordentlich geshootet, wie man so schön sagt. Wo wir bei schlechten Storylines sind, wir hatten auch natürlich Ende 98 gab es auch noch die Szene, wo Ric Flair einen Herzinfarkt gehabt hat, was natürlich dann auch von Eric Bischoff ein gefundenes Fressen gewesen ist innerhalb der Storylines. Muss man dazu sagen, dieser Herzinfarkt, der war nicht echt. Er war aber sehr echt gespielt, sodass man damals nicht genau gewusst hat, was das wirklich ist. Aber man merkt hier schon, so die Storylines gehen in eine gewisse Richtung, aber vor allem stand im Fokus das Programm zwischen Ric Flair und Eric Bischoff. Und du hast gerade angesprochen, es gab nicht nur ein Match der beiden, es gab zwei Matches der beiden. Und Ric Flair schreibt auch in seinem Buch, dass er jemand gewesen ist, der zwar Eric Bischoff gehasst hat, aber der trotzdem hier das Business gesehen hat und der zwar hart mit Eric Bischoff umgegangen ist, aber nicht unfair. Also er hat hier nicht die Chance ausgenutzt in diesen Matches, um irgendwie ja was zurückzuzahlen, sondern die haben hier ganz normal miteinander gewrestelt, so in dem Sinne. Also er hat ihn nicht irgendwie verletzt oder sonst irgendwie unnötigerweise wehgetan, sondern es war hier wirklich so, dass man das ja professionell über die Bühne gebracht hat. Bei Starrcade war es ja so, dass ein Bischoff sogar hier durch Eingreifen von Kurt Hennig noch gewinnen konnte. Und dann, kurze Zeit später, gab es ein Rematch der beiden bei Nitro. Und dann hieß es ja, Ric Flair würde jetzt hier einfach gehen, er würde woanders hingehen. Und es gab ein Match um die, ja, um die Präsidentschaft, also um die Führung von WCW zwischen Eric Bischoff und Ric Flair. Ging damals, glaube ich, 90 Tage, war die Stipulation ausgelegt. Und das Match, ja, war natürlich dann super chaotisch. Die NWO hat eingegriffen, die Four Horsemen haben eingegriffen. Aber am Ende war es dann so, dass Ric Flair doch gewinnen konnte und sich hier eben die Position als CEO von WCW, ja, on-screen CEO, muss man natürlich hier an der Stelle sagen, sichern konnte. Und naja, wer das mal so ist, ein Ric Flair, ja, war dann eben hier auch schon wieder mit im Titelgeschehen dann involviert, hat sich da unter anderem in ein Match gegen Hogan gebuckt. Aber damals war es ja auch zu der Zeit, wo ein David Flair in die Shows reingekommen ist. Wir haben den ersten Auftritt gesehen damals von David Flair an der Seite von Ric Flair gegen, ich meine, es war waren's Perfect und Wyndham, wenn ich mir jetzt nicht komplett vertue damals.
Genau, und Kurt Hennig und Barry Wyndham. Genau, die waren's bei Sold Out damals, 99, hat dieses Match stattgefunden. Da noch Seite an Seite und man hat da schon gesehen, dass ein David Flair nicht den In-Ring-Skills und vielleicht auch nicht das Charisma, wie sein Vater hatte, außer den roten Bäckchen vielleicht, wenn er sich aufgeregt hat. Aber trotzdem, David Flair war da und das war schon was Besonderes, Vater und Sohn in einem Tag-Team zu sehen. Und was dann aber folgen sollte, quasi der Turn, den ich ja jetzt schon sehr weit vorweggenommen habe, der war dann doch irgendwie auch gut durchgezogen, wie ich fand. Also ein David Flair hat ja dann seinen Vater, du hast es gesagt, dann bei Super Bowl, ja, er ist gegen seinen Vater geturnt in dem Match gegen Hogan. Und so hat Ric Flair es auch nicht geschafft, Hogan zu besiegen. Und er hatte aber mit seinem Sohn jetzt einen neuen Gegner, der sich dann an die Seite eines Eric Bischoffs geschlagen hat.
Ja, also man muss hier David Flair vielleicht auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Also die WCW und allen voran Eric Bischoff hat wohl hier auch versprochen, dass er Trainingsstunden bekommen würde und dass man ihn hier, ja, das Business quasi lehren würde. Das ist aber anscheinend nie passiert, sondern man hat ihn ja einfach ins kalte Wasser geworfen, so nach dem Motto, hier, du bist doch ein Flair, du musst doch catchen können, ab dafür. Und das hat eben nicht funktioniert. Das hat man ja bei David Flair auch massiv gesehen, dass der auch gerade in der Anfangszeit absolut überfordert gewesen ist. Es war doch damals so, dass man auch Torrey Wilson hier noch mit eingebunden hat. Also David Flair war damals 20, Torrey Wilson war auch ganz frisch im Wrestling-Business drin und da hat man es doch so gedreht quasi, als hätte die NWO, als hätten Hogan und Bischoff hier Torrey Wilson benutzt, um einen David Flair eben zu manipulieren und ihn zu verführen, dass er dann auf die Seite des Bösen wechselt. Ja, komische Zeiten waren das damals, da konnte man sowas noch machen. Ganz merkwürdige Geschichte. Aber das war, wrestlerisch war das halt eben schon ein bisschen merkwürdig und das Ganze hier war ja dann eben auch ein bisschen kurios und es geht ja dann eben auch in der Geschichte so ein bisschen weiter, dass ja dann auch ein Flair noch weiter gegen Hogan gefädet hat. Es gab auch eine Zeit lang, wo Ric Flair hier storyline-mäßig in der, ich sag's jetzt so, wie es damals porträtiert worden ist, in der Irrenanstalt gewesen ist und da irgendwelche Promos gehalten hat. Auch das war etwas merkwürdig. Aber zumindest, Shaggy, das muss man sagen, also wenn einen Hogan einen David Flair an der Seite gehabt hat, einen Ric Flair hatte immerhin seinen Little Nate dabei, den Charles Robinson.
Genau, der Little Nate quasi war es ja auch letzten Endes entscheidend dafür, dass ein Ric Flair sich nochmal den Gürtel holen sollte, den großen WCW World Heavyweight-Titel gegen einen Hulk Hogan damals auch, weil ein Charles Robinson damals dann den Turn gemacht hat und von normalen Referee Charles Robinson zum Little Nage wurde, auch so mit den Manierismen, mit dem Outfit so ein bisschen, die Haare nochmal stärker blondiert und auch eine gleiche Frisur irgendwie. Das war schon, ich fand eine lustige Zeit. Also Flair hat damals dann ja auch dann im Nachhinein auch nochmal wie du es schon gesagt hast, seine Position als Präsident der WCW auch benutzt, um auch den Titel zu behalten. Aber so, ich fand die Kombination Nature Boy und Little Nage fand ich schon cool.
Ja, also das war schon ganz witzig, fand ich auch. Das hat schon irgendwie gepasst. Aber wir sind natürlich jetzt auch in dieser Zeit, wo bei der WCW einfach alles drunter und drüber gegangen ist. Und diese Entwicklung da, das war auch schon sehr wirr. Und du hast es gesagt, also Ric Flair ist quasi als Babyface hier in diese Präsidentschaft reingegangen. Dann ist er auch im Verlauf hier geturnt. Auch er und sein Sohn haben sich ja wieder zusammengetan. Und ja, dieses Hin und Her, das ist schon teilweise echt ein bisschen unübersichtlich. Und ich muss auch sagen, ich habe damals das auch schon nicht mehr richtig ernst nehmen können. Also ich konnte auch einen Ric Flair nicht mehr ernst nehmen. Der war da auch schon für mich drüber mit seinen, ja, da sind wir jetzt inzwischen, dass er da 50 Jahre alt schon ist. Und da war es dann vielleicht ähnlich, wie man es jetzt heute bei der WWE hat. Nicht ganz so krass natürlich, wie jetzt es ist jetzt heute bei der WWE. Aber man hat das Gefühl gehabt, dass da nur noch die alten Männer catchen irgendwie. Und das hat mich damals schon relativ, ja, so ein bisschen abgestoßen. Ich habe es immer noch verfolgt, aber ich fand es dann tatsächlich im Nachgang nicht mehr ganz so spannend. Und es gab noch mal eine Fehde zwischen Ric Flair und Sting beispielsweise. Ja, ich glaube, da muss man jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber reden. Was wir vielleicht noch hier ansprechen können, ist vielleicht die Tatsache, dass wir ja noch ein Tag-Team gehabt haben mit Ric Flair und Lex Luger, Shaggy. Weißt du das noch?
Nicht, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich wollte gerade eine ähnliche Frage stellen. Erinnerst du dich an die Magnificent Seven? Erinnerst du dich an die?
Ganz, 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 ganz dunkel.
Ja, das war auch ein Stable, was Ric Flair angeführt hat mit Jeff Jarrett, den Steiner Brothers, Lex Luger und ich glaube, daraus kam auch diese Tag-Team-Kombination dann zeitweise. Buff Bagwell und der siebte im Bunde, niemand geringeres als Road Warrior Animal.
Ja, natürlich. Das ist aber wirklich dann schon im Jahr 2001, glaube ich, oder?
Da sind wir schon, ja, nö, wir sind im Jahr 2000 noch. Also da im Jahr 2000 ist ja eine ganze, ganze Menge passiert.
Ja, aber alles nicht so wirklich gut. Und da muss man auch sagen, dass dann die Storylines von Ric Flair auch einfach nicht mehr da gewesen sind. Und er hat ja den Vertrag mit Time Warner gehabt. Das dürfen wir hier auch nicht vergessen. Weil als dann die WCW im März 2001 geschlossen ist, war ja Ric Flair auch einer von denen, die gesagt haben, so, nö, also ich verdiene so viel gutes Geld, ich muss jetzt gerade eben nicht sofort mit zur WWE wechseln, sondern ich kann erstmal noch ein halbes Jahr abwarten. Und das finde ich auch in diesem Fall absolut legitim, gerade wenn man sich überlegt, dass ein Ric Flair da auch schon die 50 Jahre überschritten hat, dass man dann sagt, ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr Urlaub und ruhe mich ein bisschen aus. Ich habe hier alles erfüllt. Aber was man noch erwähnen muss, ist vielleicht die Tatsache, dass ja auch Flair und Sting das letzte Match von WCW Nitro absolviert haben, Shaggy.
Ja, das ist schon was Besonderes, weil ich meine, während man in dieser Show ja auch dann Leute wie ein Jeff Jarrett bloßgestellt hat, weil der einfach auch das hat sich heute auch wieder geändert, aber damals noch eine schlechte Verbindung zu einem Vince McMahon hatte, der hat sich damals hintergangen gefühlt, als Jeff Jarrett ja damals noch mehr Geld gefordert hat. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal erzählt.
Ja.
Und dann Jeff Jarrett dann doch die WWE damals dann auch verlassen hat. Aber ein Ric Flair hingegen und ein Sting, die als ja auch die Eckpfeiler lange für die WCW, Jim Crockett Promotion, wie auch immer galten, die durften hier das letzte Match bestreiten. Ein letztes Match für WCW, das letzte Match für Nitro. Und das war schon auf jeden Fall ein großes Match, weil die haben da wirklich eine große Ära im Wrestling abgeschlossen. Das durften die beiden, hat man denen gegeben. Und beide hatten ja ihre Time Warner-Verträge, die sie ausgesessen haben erstmal. Genau. Und trotzdem hat ein Vince McMahon gesagt, ich möchte die trotzdem im letzten Main Event haben. Und hat das eigentlich würdig damals die WCW beendet.
Da werden wir auch noch bei Gelegenheit garantiert drüber sprechen. Also nicht nur über diesen Simulcast Cast hieß es ja damals, WCW Nitro und Raw, die parallel liefen, wo es ja dann die Schalten gegeben hat. Das wäre eigentlich ein perfektes Thema für Head-to-Head ja gewesen, gerade jetzt im März, wo sich das ja jährt. Aber das wäre eigentlich auch der perfekte Abschluss für Head-to-Head, deswegen schieben wir das so ein bisschen nach hinten. Das werden wir wahrscheinlich als letzte Folge von Head-to-Head machen. Aber Shaggy, wir werden da auf jeden Fall über das letzte Nitro einen kleinen Fokus-Podcast machen. So viel können wir, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen, oder?
Ja, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Flair war jetzt auch zu dem Zeitpunkt ja über 50 Jahre und das ist der richtige Moment, seine Karriere zu beenden und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt genug gewrestelt, ich werde nicht mehr wresteln. Und damit beendeten wir auch den Podcast. Wie stehst du zur Karriere eines Ric Flairs?
Ja. Ja, da haben wir noch ein paar Jahre vor uns, ne? Wir sind jetzt im Jahr 2001 und das ist 20 Jahre her, also wir hören uns dann im dritten Teil vom Ric Flair Podcast über die letzten 20 Jahre von Ric Flairs Karriere. Nein. Er hat natürlich jetzt erstmal den Vertrag hier ausgesessen und ist dann im Anschluss an die ominöse Invasion-Storyline ist er dann zu WWE gewechselt, aber erstmal in der Non-Wrestler-Rolle. Und da als, ja, als Teilhaber von WWE und beziehungsweise als der Käufer der Anteile von Stephanie und Shane McMahon von WCW und ECW und Vince McMahon und Ric Flair waren plötzlich on-screen Partner. Und also dieses Gesicht, was ein Vince McMahon damals gemacht hat, als ein Ric Flair hier aufgeschlagen ist, das ist unbezahlbar. Und ich mochte auch die Segmente der beiden zusammen, weil das so, das war schon witzig, was die beiden gemacht haben, oder?
Ja, das hat auch super gepasst. Mir hat das total Spaß gemacht. Es war wirklich so, dass Shane McMahon und Stephanie McMahon gesagt haben, sie hätten ihre Anteile an einem Konsortium verkauft. Und es hat sich dann rausgestellt, dass Flair der Vorsitzende oder auch quasi der Mann hinter diesem Konsortium, wie heißt denn das auf Deutsch? Sagt man das nicht auch im Deutschen?
Konsortium kann man auch auf Deutsch sagen, ja.
Ja, genau. Und Flair war quasi dann damit ja gleichberechtigt mit einem Vince McMahon und dass daraus dann super tolle Geschichten, super tolle auch Redesegmente entstehen zwischen den beiden, war ja auch klar. Aber es sollte ja letzten Endes auch nicht nur beim Redesegment bleiben, sondern die beiden sollten sich ja dann auch im Ring gegenüberstehen.
Genau, also das war dann beim Royal Rumble 2002. Da haben sich dann noch mal die beiden Besitzer hier quasi gegeneinander im Ring duelliert. Und Ric Flair hat dann eben gewonnen, sollte dann auch im Nachgang noch häufiger in den Ring steigen. Zum Beispiel bei WrestleMania 18 in einem Match gegen den Undertaker. Und das ist bis heute eines meiner Lieblings-WrestleMania-Matches, auch wenn man es nicht glaubt. Ich finde, das ist ein bärenstarkes Match, was die beiden da abgeliefert haben. Und auch ein Flair hat im Nachgang gesagt, dass dieses Match ihm wieder so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat, weil, ich habe es angesprochen, diese Selbstzweifel, die sind auch über die Jahre nicht so ganz weggegangen. Und das war echt so ein Match, wo er sich wieder Nature Boy gefühlt hat. Und es ist für ihn auch so ein Up and Down gewesen, was die Selbstwahrnehmung angeht. Ja. Und was man auch sagen
muss, es war auch ein tolles Match. Also,
ja.
Ich bin auch ein großer Fan dieses Matches, muss man sagen. Der Undertaker zu dem Zeitpunkt ja nicht immer, im Nachhinein hat sich das natürlich total geändert, aber die Undertaker-Matches bei WrestleMania waren zu dem Zeitpunkt nicht immer ein Garant für ein tolles Match. Der Undertaker hat ja oft seltsame Gegner gehabt. Mit Ric Flair hat er eines bis zu dem Zeitpunkt seiner besten Matches in der WWE gezeigt, wie ich fand. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles, wirklich unterschätztes WrestleMania-Match.
Ja, und wir müssen sagen, dann ging es natürlich auch weiter mit dieser Geschichte mit McMahon und Flair. Und das ging dann auch in den ersten Roster-Split natürlich über, wo dann eben Ric Flair Raw übernahm und Vince McMahon kontrollierte SmackDown. Wir haben natürlich zu der Zeit auch das Comeback der NWO gehabt bei der WWE, was auch nicht so geil gewesen ist, wenn man ehrlich ist. Das hat man auch ziemlich vor die Wand gefahren. Und Ric Flair ist ja dann auch hier geturnt. Also das dürfen wir dann auch nicht vergessen, dass der dann auch jemand gewesen ist, der sich dann auf die andere Seite geschlagen hat. Den damaligen Champion Hogan, auch den hatten wir damals noch, herausgefordert hat, das Ding aber verloren hat. Dann in eine Fehde mit Steve Austin gegangen ist. War Ric Flair nicht sogar dann in dieser Brösel-NWO mal zwischenzeitlich Mitglied? Weil er hat doch dann gegen Big Show geteamt, gegen Austin. Und war das nicht noch, war Ric Flair nicht Teil der NWO?
Also ich glaube, der war nicht wirklich offiziell Teil der NWO. Er wird nirgendwo als NWO-Mitglied in dem Fall geführt, während dann so Leute wie Booker T oder Shawn Michaels zu dem Zeitpunkt ja dann auch offiziell NWO-Mitglieder waren. Also ich glaube, Ric Flair war nie wirklich Teil der NWO.
Nee, stimmt, du hast recht. Er war eher so Sympathisant quasi der NWO, aber war nie offiziell Teil der NWO. Aber das lassen wir jetzt mal so dahingestellt, diese ganze NWO-Reunion bei WWE war ja eh eine einzige Katastrophe, gerade in den Endausläufern. Ne? Booker T war auch mal Teil der NWO und Shawn Michaels eben auch. Aber andere Geschichte. Hier ging es erstmal für einen Ric Flair mit einer anderen Fehde weiter gegen einen vermeintlichen Superstar, den er auch noch aus WCW-Zeiten kannte.
Interessant ist, dass jetzt eine Fehde mit Steve Austin so ein bisschen anstand, genau. Weil ein Ric Flair ja wirklich viel in einem Steve Austin auch schon früher gesehen hatte und jetzt Austin ja mittlerweile auch ein großer Star auch war. Also als die beiden das die letzten Male so aufeinander getroffen sind, als sie sich auch so kannten, das war dann 93, 94 in der Zeit, da war ein Steve Austin ja leider dann wirklich eher, also wurde unter Wert eingesetzt. Und Ric Flair hat immer gesagt, Steve Austin, das ist ein Star, aus dem kann man mehr machen. Ihm hat damals keiner geglaubt. Hier konnte er nochmal mit, ja dann schon einem Riesenstar im Ring stehen. Und Steve Austin war zu dem Zeitpunkt natürlich der größere Star im Vergleich zu einem Ric Flair. Und das ist schon auch was Besonderes.
Auf jeden Fall, ja, also das war schon nochmal eine Art und Weise, wie man hier auch einen Ric Flair ins Programm geholt hat. Diese Geschichte mit der Ownership von WWE, die wurde dann gekappt. Also da gab es dann nochmal ein Match zwischen Flair und McMahon. Das hat Flair verloren und dann war die Geschichte vorbei. Da griff dann unter anderem auch ein Brock Lesnar ein. Und Ric Flair war dann erstmal wieder ein ganz normaler Teil des aktiven Rosters. Und jetzt frage ich dich mal, Shaggy, wie hast du das damals gesehen? Also wir haben ja so Matches gehabt oder Fäden gehabt wie Flair gegen Eddie Guerrero. Wir haben auch mal Flair gegen Jericho gesehen. Bist du damals warm mit Flair geworden? Weil ich weiß, dass ich den eigentlich ganz gern gesehen habe, aber leider so die Matches, da fehlte mir dann doch ein bisschen was. Und man hat ihm einfach hier das Alter schon sehr, sehr deutlich angemerkt, gerade wenn er regelmäßig gewrestelt hat.
Ja, eben. Auch mit Benoit gab es da auch eine kleine Match-Serie. Da gab es auch Matches der beiden gegeneinander. Also man hat da deutlich gesehen, dass ein Ric Flair jetzt spätestens jetzt über seinen Zenit hinaus ist und ihn einfach als, ja, als Farbtupfer, als wirklich der große Star dann doch nur in der Midcard einzusetzen. Ich fand als Besitzer, muss man ja sagen, von Raw hat er eine deutlich bessere Figur gemacht als jetzt als Wrestler zu dem Zeitpunkt, so auf sich allein gestellt in dem Fall. Das hat so nicht funktioniert. Was ich irgendwie ganz spannend fand, war, der hatte ja noch eine kleine Geschichte mit einem Brock Lesnar. Das hat mir damals gefallen, weil man da Ric Flair benutzt hat, um aus Brock Lesnar einen größeren Namen zu machen. Das war in Ordnung, aber so wirkliche Fäden, wo die Gegner, ein Eddie Guerrero, Benoit, Jericho, so auf einem Level damals zumindest, was das Standing angeht, standen, das fand ich, das hat so nicht gepasst. Da hätte man einen Ric Flair nicht benutzen müssen dafür.
Ja, ging mir ähnlich. Aber man hat das vielleicht auch da erkannt. Und man hat ihn ja dann mit Triple H zusammengetan. Das fing ja dann auch schon Ende 2002, fing das ja so langsam an, dass dieses Bündnis zwischen Flair und Triple H, dass das ja da zustande gekommen ist. Und Ric Flair sagt ja auch, dass er damals zu der Zeit einfach nicht an sich geglaubt hat. Und das ist so eine Geschichte, die zieht sich jetzt eigentlich durch 10 Jahre mehr oder weniger, dass ein Ric Flair irgendwie dieses, was ihn früher ausgezeichnet hat, dass er das nicht mehr gesehen hat und dass ihm die Zusammenarbeit mit Triple H hier auch wirklich geholfen hat. Und Shaggy, dann sind wir beim Stichwort Evolution und das ist kein Mystery an der Stelle.
Nee, the Evolution is not a mystery in dem Fall, denn das war wieder eine geile Zeit, als man Ric Flair wirklich so eingesetzt hat, wie es, glaube ich, am besten auch war. Es gab die neue Gruppierung um Triple H, Evolution, Evolution. Man hat einen Wrestler der Gegenwart, es war ursprünglich die Wrestler der Gegenwart, Wrestler der Zukunft und Wrestler der Vergangenheit. Und Ric Flair war ja quasi der Wrestler der Vergangenheit, Triple H, der Wrestler der Gegenwart und zwei Wrestler der Zukunft hat man sich dann ausgesucht. Nach einem Hin und Her hat man sich dann für Batista und Randy Orton entschieden. Was nicht Mark Chinchak, der auch mal als Teil kurzzeitig im Gespräch war und man sogar erste Vignetten mit ihm getrieben hat. Mark Chinchak war es, gell?
Ja.
Ich glaube auch im Nachhinein, dass ein Randy Orton und ein Batista größere Stars sind als ein Mark Chinchak. Aber das ist Geschmackssache.
Ein bisschen. Ich bin ja bis heute ein großer Freund von Sean O'Hare, muss ich sagen.
Ja, der ist leider auch einer, der viel zu früh von uns gegangen ist. Aus dem hätte man auch was Größeres gemacht. Mark Chinchak hat ja auch gerade dann auch in Mexiko für Furore gesorgt. Also der ist ja schon jemand, der dann auch schon auch sein Standing hatte. Aber klar sind Batista und auch Randy Orton deutlich größere Namen. Ich glaube, Mark Chinchak wäre auch nie so ein großer Name geworden. Ich halte nur zu sehr an Mark Chinchak fest. Kommen wir auf die Evolution wieder zu sprechen. Das war wirklich eine coole Gruppierung. Die hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und die hat auch super gut funktioniert. Das Zusammenspiel dieser vier Mitglieder war schon toll. Also Ric Flair hat da super reingepasst. Und das war endlich wieder in eine gute Position und das hat wirklich funktioniert. Auch dann so im Tag Team zeitweise mit Batista und so haben sie sich auch nochmal die Tag Team Gürtel geholt. Also das war schon eine gute Zeit für Flair und auch eine gute Zeit im Wrestling.
Ja, also für Flair war das hier eine gute Rolle, die man eben hier für ihn gefunden hat. Ich mochte beispielsweise auch seine Interaktion mit The Rock bei WrestleMania 20. Super witzig einfach. Da hat man drauf gewartet, dass man die beiden mal so in dieser Konstellation zusammen im Ring sieht. Das war gut. Ne? Und die beiden, also Batista und Ric Flair, haben sich ja hier den Titel zweimal holen können. Einmal noch gegen, im späteren Verlauf haben sie dann eben wieder verloren. Einmal haben sie noch gegen Booker T und Rob Van Dam geholt und dann im späteren Verlauf gegen Chris Benoit und Edge verloren. Das war absolut in Ordnung, was man hier gemacht hat. Und diese ganze Konstellation mit Evolution, das hat super funktioniert. Also auch in Evolution müsste man eigentlich mal so einen kleinen Podcast drüber machen, was man da an Storylines gehabt hat. Weil Ric Flair ist hier nicht mehr die große Nummer, das muss man ganz klar sagen. Aber er war irgendwie mit dabei. Und er hat so ein bisschen war ja der emotionale Anker hier so ein bisschen in dieser Geschichte. Also gerade im Verlauf, als dann der Turn von ihm kam gegen Triple H, also im Sinne von Babyface-Turn, der Bruch der beiden, weil auch ein Triple H niemanden an sich mehr neben sich haben wollte. Und dann nochmal dieser Run als Intercontinental Champion und die Fehde mit Triple H. Ich fand, das hat man dadurch, dass ein Ric Flair so lange eigentlich nicht im Spotlight gewesen ist, hat man als Zuschauer wieder dieses Feuer gespürt. Und da waren ja richtig geile Matches dabei. Also dieses Cage-Match gegen Taboo Tuesday, wo dann ein blutiger Flair und ein blutiger Triple H da aufeinander eindreschen. Ich fand diesen Kampf klasse, genauso auch wie das Last Man Standing-Match bei der Survivor Series im späteren Verlauf. Das war für mich echt eine große Nummer. Wie war's bei dir?
Ja, hier hat sich aber auch ein Triple H, so oft man ihn auch gescholten und kritisiert hat, für seinen Mentor, und das so bezeichnet ein Triple H Ric Flair ja auch, wirklich den Arsch aufgerissen. Also der hat da wirklich auch Matches abgeliefert mit Ric Flair, hat Bums genommen, weil er einfach auch, weil es ihm auch wichtig war, einen Ric Flair nochmal so darzustellen, so wie er es eigentlich auch vergönnt war. Und ich fand auch die wirklich, wie du es gesagt hast, der Bruch mit damals mit Evolution und auch die Fehde gegen einen Triple H, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Für mich meine Lieblings-Triple-H-Fäden, soweit würde ich sogar gehen, war die Geschichte mit Ric Flair. Die beiden haben einfach auch eine tolle Chemie miteinander gehabt und es hat super funktioniert. Also das war wirklich eine tolle Zeit.
Ja. Gute Freunde machen oftmals die besten Matches und besten Fäden und ich glaube, das hat man hier auch gesehen. Ich glaube, ein Flair sagt er ja auch immer wieder in Interviews und hat es auch diverse Male schon geschrieben, dass er sich hier wieder jung gefühlt hat in dieser Paarung mit Triple H, einfach weil einen Triple H ihn hier wirklich nochmal auf dieses alte Niveau hochgezogen hat. Und das ist ja was sich dann auch so durch die nächsten Jahre eigentlich durchzieht irgendwo. Weil es war immer so, dass wenn er einen Ric Flair die richtige Geschichte gehabt hat und die richtigen Gegner, dann sind da gute Matches bei rausgekommen. Wenn Ric Flair in irgendwelche, ich sag's mal, Nostalgiegeschichten gesteckt worden ist, und davon hatten wir auch einige, muss man sagen, dann war es oft richtig mies. Ja, nee, aber eine Sache will ich hier noch ganz kurz ansprechen. Wir haben diese Fehde mit Edge dann im Verlauf auch noch, das ist dann 2006. Auch das ist richtig gut, wobei man sich da auch gefragt hat, muss sich das ein Ric Flair noch antun, dieses TLC-Match bei Raw, was wir da eben gehabt haben. Damals war er noch IC-Champion, hat den Titel dann wenig später gegen Shelton Benjamin verloren. Ich finde zum Beispiel, dass Shelton und Ric Flair, dass die beiden keine gute Chemie zusammen gehabt haben. Also da gibt's Matches zwischen den beiden, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Shelton Benjamin mit extrem angezogener Handbremse wresteln muss, damit ein Ric Flair noch mitkommt. Und wenn man das sieht in den Matches, dann macht's für mich keinen Spaß mehr. Und bei Triple H und auch bei Edge, da hat man eher das Gefühl gehabt, das ist halt ein Kampf. Und das hat's dann irgendwie anders gemacht, in meinen Augen.
Ja, ich glaube, die beiden Stile, Shelton Benjamin-Stil und der von Ric Flair, haben einfach auch nicht so zusammengepasst. Und ein Shelton Benjamin ist ein toller Wrestler, der kann auch mit Wrestlern echt gute Matches abliefern. Aber er hatte wirklich, glaube ich, da auch, ja, wollte einen Ric Flair nicht irgendwie in Gefahr bringen, dass er sich verletzt und so. Und man hat wirklich das Gefühl, wenn man sich die Matches anschaut, dass hier ein Shelton Benjamin eher so einen Gang zurückgenommen hat, einfach um, damit auch nichts passiert. So hatte man wirklich das Gefühl. Klar war es am Ende dann Shelton Benjamin, der auch dann einen Ric Flair entthront hatte und sich wirklich dann den Intercontinental-Gürtel nach, ja, knapp 155 Tage waren es, sich den Gürtel dann das erstmalig auch geholt hat. Die Zeit als Shelton Benjamin, als Intercontinental Champion war ja auch cool. Er hat mir Spaß gemacht, aber so der Titelgewinn war wirklich jetzt nichts Großes in dem Fall. Also kein großes Match letzten Endes. Und jetzt kommt aber der Moment, wo man Flair erstmal als Nostalgie-Act genutzt hat. Eine Geschichte mit Mick Foley, an die ich nicht positiv zurückdenke. Ich weiß nicht, die hatten ja auch da eine kleine Fehde. Das sind zwei, die sich im echten Leben ja auch nicht wirklich mochten. Ich glaube, mittlerweile ist das Kriegsbeil begraben. Aber damals haben die auch wirklich die privaten Geschichten auch wieder hier, und das sind ja oft Wrestling-Geschichten, die am besten funktionieren, in den Ring übertragen. Und es gab ja einige, eine kleine Match-Serie der beiden gegeneinander, die ich jetzt nicht so, mich nicht so mitgenommen hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, ja. Es gab bei Vengeance gab es ein Two out of Three Falls Match der beiden und dann beim SummerSlam ein I Quit Match. Ich weiß, dass ich im Nachgang mir dieses I Quit Match nochmal angeschaut hatte und dann überrascht gewesen bin, weil das auch wirklich eine blutige Schlacht der beiden gewesen ist. Zwar mit einem doofen Ende, aber es war insgesamt schon so ein Match gewesen, wo man gesagt hat, ja, okay, es sind zwar zwei alte Männer, die sich da auf die Fresse hauen, aber es hat dann doch irgendwo einen leidlich unterhalten. Was ich dann eben hier nicht mochte, war die Tatsache, dass man ja hier noch eine Melina, also als Freundin von Mick Foley, irgendwie damit eingemischt hat. Das hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Das war halt totaler Blödsinn. Und wenn man das nur auf Flair und Mick Foley irgendwie bezogen hätte, dann wäre das für mich noch einigermaßen okay gewesen, so als Mid-Card-Nostalgia-Act. Aber ja, also die wrestlerischen Leckerbissen sind es nicht mehr, aber da werden wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen kommen. Natürlich haben sowohl Mick Foley als auch Ric Flair, und da haben sie einiges gemeinsam, nicht gerade den perfekten Zeitpunkt erwischt, um ihre Wrestling-Karriere zu beenden, obwohl sie beide die Chance dazu gehabt hätten. Ähnlich wie der Undertaker oder wie Shawn Michaels oder wie Terry Funk oder wie viele andere einfach, die das nicht schaffen, weil einmal Wrestler, immer Wrestler. Und ich glaube, du willst dann da einfach nicht mehr raus. Wir haben das auch schon mal erklärt. Aber ja, das war dann eben hier die Geschichte mit Foley und Flair. Und die basierte ja darauf, dass ein Flair ein Foley in Interviews immer wieder als Stuntman bezeichnet hat und nicht als Wrestler, sondern er hat gesagt, hier, das, was der macht, das ist ja kein Wrestling, sondern das ist ein Stuntman. Und dann hat ein Foley natürlich gesagt, ja, aber wenigstens wrestle ich nicht dieselben Matches seit 20 Jahren, so wie du und so. Und das ja, wenn sich Wrestler streiten, dann geht das meistens dann unter die Gürtellinie. Und in der Geschichte war das dann eben auch so. Shaggy, aber
Es hätte ja noch schlimmer, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Man hätte ja zum Beispiel auch einen Roddy Piper, der auch schon lang über sein Zenit hinaus war, reaktivieren können und an die Seite eines Ric Flairs stellen können. Denn das sollte tatsächlich passieren. Flair ist ja auch, wir wissen, die Four Horsemen vielleicht mit das beste Stable in der Geschichte des Wrestling, sollten sich mit einem anderen Stable, das auch für mich eines der besten Stables in der Geschichte des Professional Wrestlings ist, messen, mit niemandem geringeren als
der Spirit Squad.
Der Spirit Squad.
Ganz genau. Yes. Ja, furchtbar. Furchtbar damals bei Cyber Sunday. Ich weiß auch nicht genau, was man sich da gedacht hat. Ganz, ganz schlimm. Und Roddy Piper war ja damals auch, der war ja auch nicht gesund. Also der war ja noch nicht mal nur alt, sondern der war ja auch krank und nicht in Form und überhaupt. Also ganz schlimm. Und die haben ja dann auch kurze Zeit später, also eine Woche später, haben sie dann ja auch den Titel gegen Rated RKO verloren.
Ja. Aber die Geschichte war noch nicht vorbei mit der Spirit Squad. Erinnerst du dich an die Survivor Series? Da gab es ja wirklich ein Match mit Ric Flair und anderen Legenden. Es war Dusty Rhodes an seiner Seite, Sergeant Slaughter. Und eigentlich angedacht war da Piper, aber der war zu dem Zeitpunkt out of order. Der war, glaube ich, auch tatsächlich verletzt. Juan Simmons ist dann für einen Roddy Piper eingesprungen. Und da gab es ein Match gegen die Spirit Squad, ein Elimination-Match, wo Flair, ich glaube, Soul Survivor war.
Ja. Auch das nicht so super geil. Also man hat hier keine richtige Rolle für einen Ric Flair gefunden so richtig. Also ist er jetzt Nostalgia-Act, ist er jetzt der Veteran? Man wusste es nicht. Es gab danach auch eine kurze Geschichte, wo er dann an der Seite von Kalito geteamt hat, wo es darum ging, dass er aus Kalito das Herz fürs Wrestling rauskitzeln wollte. Es gab natürlich dann den Split der beiden durch einen Heel-Turn von Kalito. Aber Shaggy, da muss man auch sagen, auch diese Story hat weder Kalito noch einem Ric Flair Wunder wie was gebracht, oder?
Nee, Übergangsstoryline hat nicht wirklich wie was gebracht, also tatsächlich nicht. Man hat immer wieder gesucht, was kann man mit Flair machen, man hat aber nicht so richtig was gefunden. Es gab noch mal eine kleine Fehde mit MVP, damals um den United States Titel. Es gab noch mal eine Wiedervereinigung mit Batista, der hatte damals eine Fehde gegen Great Khali, da ist ein Ric Flair noch mal an seine Seite gestellt worden, wurde aber auch als Engel genutzt. War es nicht so, dass ein Khali einen Ric Flair dann verletzt hat und die Fehde zwischen Batista und Khali einfach noch mal größer wurde? Wer will sich schon eine Fehde von Great Khali anschauen, wenn sie auch sogar Main Event Pictures? Das muss nicht unbedingt sein. Dann hat Ric Flair tatsächlich eine kleine Auszeit erstmal genommen, ist dann aber für seine letzte große Storyline noch mal zurückgekommen.
Ja, und dann ist er auch zurückgekommen mit den Worten, ich werde niemals zurücktreten. Und damals hat man ihm das geglaubt und ich glaube ihm das auch bis heute noch. Aber Vince McMahon hat dann eben hier den Deckel drauf gemacht und hat eben dann gesagt, nein, wenn du nicht willst, dann müssen wir dich dazu zwingen und bei der nächsten Niederlage wirst du zurücktreten müssen. Und das war ja wirklich damals auch eine spannende Geschichte, die sich ja dann eben bis WrestleMania und bis zu dem Match gegen Shawn Michaels erstreckt hat, also gut ein halbes Jahr. Und bei jedem Match, finde ich, hat man da mitgefiebert. Und da hat man wirklich viel draus gemacht. Egal, ob es gegen Matches gegen Orton gewesen, auch später gegen MVP und noch einige andere, die man da gehabt hat. Ein Kennedy, sogar einen William Regal und sogar Vince McMahon, der dann auch noch mal versucht hat, hier den Sargnagel irgendwie bei Ric Flairs Karriere anzusetzen. Die Geschichte mochte ich wiederum sehr, weil die so ein bisschen dieses Echte gehabt hat, die hatte die Intensität gehabt. Du hast auch gemerkt, dass ein Ric Flair hier wirklich nochmal richtig Feuer gehabt hat, der wollte das nochmal. Und natürlich, Shaggy, wir wussten alle, dass es irgendwie auf dieses Match gegen Shawn Michaels drauf hinauslaufen würde, bei WrestleMania 24, oder?
Ja, das war schon toll aufgebaut. Also man hat ja sogar diese Geschichte auch über Hausshows, über Touren mitgezogen. Und das hat man wirklich überall, war dann die Ankündigung, sollte Flair verlieren, auch bei den Hausshows, dann wird er seine Karriere beenden. Und es war ja auch noch mal ein Vince McMahon, der ihm auch noch mal gegenübergestanden ist in einem seiner letzten Matches. Aber klar war, dass man hier das Match aufbaut mit Shawn Michaels bei WrestleMania 24. Und war, mein Gott, was für ein Match. Ich meine, das ist eines der größten Matches in der WrestleMania-Geschichte. Ich glaube, wir haben auch schon oft über dieses Match gesprochen.
Ja, also da, wir haben einen Watch-Along zu WrestleMania 24 gemacht. Wir hatten es, glaube ich, auch im Match of the Week. Wir haben es im Shawn Michaels Podcast garantiert angesprochen. Wir haben es garantiert auch in vielen anderen Podcasts angesprochen. Also, wenn ihr das Match noch nicht gesehen habt, dann schaut's euch an. Es ist unglaublich gut, es ist unglaublich emotional. Shawn Michaels reißt sich hier den Arsch auf, um einen Ric Flair gut aussehen zu lassen. Ric Flair holt wirklich nochmal alles aus sich raus. Das ist ein grandioses Match und das war eine tolle Storyline. Die macht riesig Spaß und I'm sorry, I love you.
Ja, sorry, I love you. Der Superkick, Sweet Jane Music am Ende und das Ende. Tränen überströmt da Shawn Michaels pinnt einen Ric Flair. Emotionaler Moment, einer der emotionalsten Momente in der Wrestling-Geschichte und wirklich ein ganz, ganz herausragender Moment und ein krönendes Ende für Ric Flairs Karriere und auch für diesen Podcast.
Auch das wiederum nicht, weil da kommt auch noch ein bisschen.
Verdammt!
Was.
Warum?
Ja, das ist eine gute Frage, die wir aber erst später beantworten können.
Okay.
Es gab noch den großen Abschied hier natürlich bei Raw, die wir dann eben gehabt haben, mit Standing Ovations, mit alten Helden hier, mit dem Harley Race zum Beispiel, mit dem Undertaker, Vince McMahon und so weiter und so fort. Auch das war wiederum schön und wir haben einmal mehr einen Ric Flair weinen sehen, was wir jetzt nicht angesprochen haben, war natürlich die Tatsache, dass er auch noch 2008 in die Hall of Fame eingeführt worden ist, also im Tage vor dieser, im Rahmen des WrestleMania-Wochenendes quasi von WrestleMania 24, wo er dann eben das Match gegen Shawn Michaels gehabt hat. Und ja, das war super. Das war toll. Und da haben wir alle gesagt, Mensch, besser kann man hier nicht zurücktreten in dem Sinne. Aber natürlich, Shaggy, es währte nicht so allzu lang. Also er hatte noch ein paar Storylines gehabt hier, war aber nie, war nie wieder im Ring aktiv, sondern er war wirklich nur als Unterstützung da, mal am Ring, mal in Interviewsegmenten, mal auch Opfer von Attacken, wie zum Beispiel Jericho oder eben auch einen Randy Orton zum Beispiel. Aber er war zumindest nicht mehr aktiv im Ring, so im klassischen Sinne. So.
Ja, aber es gab ja am Ende sogar den Handkick von Randy Orton. Das war erstmal das Ende eines Ric Flairs bei der WWE zumindest. Und man dachte, vielleicht jetzt auch erstmal so. Aber es sollte, hast du auch schon gesagt, es sollte natürlich nicht das Ende sein. Was für mich damals überraschend war und was ich auch total verdrängt hatte, war, dass ein Ric Flair ja nicht erst nicht direkt zu TNA gegangen ist. Und da ist er ja dann auch leider wieder in den Ring gestiegen. Nein, er war ja tatsächlich ganz kurz bei Ring of Honor.
Genau, da hat er noch mal so ein bisschen, ähnlich wie es in Steamboat zum Beispiel auch gemacht hat, dass er da noch mal hier eine so eine Art offizielle Rolle übernommen hat. Ne? Aber was ganz wichtig ist, von wegen, wann tritt er denn wieder im Ring an? Es gab ja die berüchtigte Hulkamania Let the Battle Begin Tour in Australien. Und die alten Männer, Hogan und Flair, die sich eigentlich gar nicht so wirklich mögen, aber hey, wenn man ein bisschen Geld damit verdienen kann, auch hier dürfen wir nicht vergessen, Ric Flair immer in Geld sorgen, wegen Frauen, wegen teilweise auch falsch gelaufenem Business und die beiden haben hier noch mal ja sich im Ring gegenüber gestanden. Hui. Und es gab wieder Blut, es gab hier Schlagringe und es gab ganz viel Treten, Beißen, Schlagen, was auch immer. Aber das hat auch damals schon wehgetan. Und es war gerade mal ja wirklich nur ein Jahr, nachdem er zurückgetreten ist, dass er das hier wieder gemacht hat. Und ich weiß auch, auch wenn es nicht auf der großen Bühne gewesen ist, dass man sich gedacht hat, mein Gott, warum? Oder?
Das ist eine gute Frage, warum auch. Das war diese wirklich legendäre Tour in Australien. Da gab es ja wirklich einige Matches und die immer abgeschlossen worden mit dem Main Event Hogan gegen Jimmy Hart. Da waren illustre Gestalten dabei, wie die Nasty Boys, wie ein Brutus Beefcake natürlich. Auch so Leute wie Rikishi oder auch Umaga waren auch Teil dieser Tour damals, wenn ich mich nicht erinnere, in Orlando Jordan und solche Leute waren damals dabei. Also das war schon, waren auch Leute aus dem Hogan-Umfeld, die man hier mitgenommen hat, aber warum ein Ric Flair sich das angetan hat, klar, kann man auch ganz leicht beantworten, da gab es wahrscheinlich genug Geld.
Ja, so ist es. Hat aber auch jetzt nicht wirklich für Aufsehen gesorgt, also zumindest nicht im positiven Sinne. Was dann auch nicht überraschend gekommen ist, ist dann die Tatsache, dass wir einen Ric Flair 2010, Anfang des Jahres, dann bei TNA gesehen haben, Shaggy. Und er war ja dann erstmal, ich sag mal, stiller Beobachter, aber es hieß ja dann auch, dass er einen Einjahresvertrag unterschrieben habe und dass er dann eben jetzt hier auch ja regelmäßiger dabei sein würde. Und wie hast du das damals aufgenommen?
Ich fand das am Anfang eigentlich noch okay, weil er ja da auch noch nicht in den Ring gestiegen ist. Er war eigentlich nur als Manager aktiv, er hat zumindest anfänglich, er hat ja damals sogar einem AJ Styles geholfen, World Champion zu werden. Und man hat ja dann auch einen AJ Styles, auch Flair so ein bisschen angepasst. Flair hat dann weiterhin noch andere Leute unter seine Fittiche genommen. Beer Money Inc., Robert Root und James Storm damals. Desmond Wolf wurde auch noch Teil dieser Gruppierung. Und ja, nach und nach schlossen sich auch noch weitere Leute dieser Gruppierung an. Und ja, Fortune war geboren.
Genau, also es war so ein bisschen angelehnt natürlich an die Four Horsemen irgendwie auch mit so einer Fingergeste, die man da gehabt hat. Und es ging dann ja im späteren Verlauf auch noch beispielsweise um den den Hall of Fame Ring, den wir hier gehabt haben. Und also was ich dann wiederum recht mochte, war auf der einen Seite ja die nicht nur diese Gruppierung, aber ich mochte dann im späteren Verlauf natürlich auch das Zusammenspiel von Ric Flair und Jay Lethal. Und das ist dann auch im Jahr 2010 schon gewesen. Und dieses Rededuell der beiden, wo dann eben ein Jay Lethal als Ric Flair dasteht und ein Ric Flair als Ric Flair eben auch dasteht und sich die Catchphrases um die Ohren knallen, das ist schon enorm witzig gewesen. Aber im Ring wollte
ich das Rededuell war super.
Ja, aber im Ring wollte ich dann auch nicht mehr sehen, obwohl das Match gegen Jay Lethal auch überraschend gut gewesen ist, weil da eben die Backstory dabei gewesen ist. Aber ja, also Team Flair, Fortune ist dann auf jeden Fall auch schon ein wichtiges Thema gewesen, gerade auch, weil man dann im späteren Verlauf mit Eric Bischoffs Immortal ja auch ein Gegengewicht dazu gehabt hat. Und ich muss auch sagen, ich fand das nicht so schlecht, mochte es aber auf der anderen Seite auch nicht, dass eben dann die Jungen doch wieder so im Schatten der Alten gestanden haben. Und ja, Ric Flair konnte dann eben nicht anders.
Letzten Endes war es ja auch so, dass ein Ric Flair schon vorher wieder zurück in den Ring gestiegen ist. Sein anderer Kontrahent Hogan war auch Teil von TNA. Der hatte auch einen Schützling, Abyss. Und damals gab es ja auch das erste Match, wo Ric Flair wieder zurück in den Ring gegangen ist, war ja an der Seite von AJ Styles gegen Abyss und Hulk Hogan. Und dann hast du es gesagt, Team Flair bei Lockdown gegen Team Hogan. Da ging es auch wirklich nicht um die Wrestler, die man im Team hatte, sondern da ging es tatsächlich um die Fehde. Flair, der ja auch in den Ring gestiegen ist, und Hogan, das war einfach so, darum ging es letzten Endes. Also das, ich hätte es nicht sehen müssen. Das, gut, man hätte, wenn man seine Innenringrückkehr jetzt nicht hätte, hätte man die Geschichte mit Jay Lethal nicht gehabt. So gut die war, wenn ich Ric Flair gewesen wäre, ich hätte nach dem Match gegen Shawn Michaels einfach meine Karriere wirklich beendet. Das war ein großer Moment.
Genau, also sein vorletztes Match war eben dann bei TNA Lockdown, dieses Match gegen Fortune, die er dann inzwischen ja betrogen hat und verlassen hat, also an der Seite von Immortal, also Abyss, Bully Ray, Matt Hardy und dann eben er selbst gegen Daniels, James Storm, Kazarian und Robert Root. Und was ich aber wiederum sehr schön finde, Shaggy, wusstest du, was das allerletzte Match jetzt offiziell in der Karriere von Ric Flair gewesen ist?
Das allerletzte Match für Ric Flair, wie sollte es auch anders sein, muss natürlich ein Match gegen Sting sein. Und es ist tatsächlich so gewesen, oder? Habe ich recht?
Ja, ist es. Ja. Ist es, ganz genau so ist es, ja. Ric Flair hat das Matters-Match verloren. Und es ist auch zuletzt das letzte Match seiner Karriere. Hat sich dabei auch noch verletzt. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre. Er hat sich nochmal den Trizeps gerissen. Und dann war er eben auch erstmal raus und hat dann lediglich hier als, ja, Manager hier und da mal fungiert. Und ja, war dann aber auch ja, Ende, Quatsch, noch Ende 2012 ist er dann ja auch, er hatte seinen Abgang erstmal bei TNA begründet, muss man sagen, und ist dann eben da gegangen. Und dann aber, Shaggy, ging es ja weiter Richtung WWE wieder.
Genau, und es ging zurück zur WWE, aber die WWE hat nicht den Fehler gemacht, ihn nochmal im Ring einzusetzen. Das haben sie zum Glück ja bis heute durchgezogen. Wer weiß, ob das vielleicht doch noch irgendwann kommt bei der WWE. Der WWE traut man alles zu. Aber bis dato hat man ihn nicht mehr im Ring eingesetzt, sondern er hatte andere Rollen letzten Endes. Also er wurde ja nochmal als erster zum zweiten Mal in die Hall of Fame damals aufgenommen, als Teil der Four Horsemen. Das ist auch eine große Ehre für ihn gewesen, die Horsemen damals auch in der Hall of Fame. Und er hat ja dann noch so einzelne Geschichten, aber eher so als Randfigur gehabt. Also hatte noch mal einen Auftritt, ist er nicht attackiert worden von The Shield sogar in der Fehde damals gegen Team Hell No und Ryback. Da ist er attackiert worden. Und fast vergessen hatte ich natürlich seine kurze Zeit als Mentor an der Seite von The Miz. als The Miz dann auch angefangen hat, den Figureful Leglock als Finisher zu nutzen. Man wollte mit The Miz vielleicht einen neuen Ric Flair aufbauen, wer weiß, aber also ich mag einen The Miz ja schon gerne, aber ein Ric Flair wird er niemals. Aber was ich positiv fand, seine Tochter Charlotte, damals noch als Charlotte, die war ja bei NXT gerade aktiv und da gab es ja dann auch diese Geschichte damals, dass man ihn an der Seite von Charlotte zum Ring gebracht hat, während Natalya von Bret Hart zum Ring begleitet wurde. Das war ein schöner Moment, wie ich fand, bei NXT.
Genau, also in der Rolle hat er mir eigentlich auch immer am besten gefallen, wenn man ihn da so dargestellt hat. Ich meine, klar, wir haben ihn noch diverse Male irgendwo auch gesehen, auch in den vergangenen Jahren. Aber ich mochte gerade diese Auftritte an der Seite von Charlotte, die haben mir schon sehr gut gefallen, weil man eben auch um deren doch sehr enge Beziehung irgendwo weiß. Auch gerade natürlich im Verlauf der Jahre hat ja auch die Flair-Familie eine Reihe an Tragödien einstecken müssen mit Todesfällen. Von Reed ist gestorben, war das, ne?
Genau, Reed ist an einer Überdosis gestorben. Ich glaube, eine Mischung aus Heroin und Muskelrelaxer, Schmerzmittel. Und das ist wirklich ein tragischer Moment, wenn dein Sohn, der ja auch für der Reed war ein sehr, sehr talentierter Wrestler. Man hat damals gedacht, aus dem könnte auch was Großes werden. Der hat's im Ring, der war im Ring besser als sein Bruder, sein halber Bruder, David Flair. Vielleicht nicht so gut wie seine Schwester, aber der war auf jeden Fall gut und aus dem hätte auch was werden können, aber der hat auch alle das Leben drumherum, glaube ich. Der war zwar ein Flair, aber das Leben drumherum, das war einfach, glaube ich, too much für den armen Reed.
Er ist ja auch bei der WCW da ziemlich ins kalte Wasser geworfen worden, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also ja, das war das. Also und ein Flair ist eben auch jemand, der hatte gesundheitliche Probleme gehabt, der hat auch Herzprobleme zwischendurch gehabt und andere Probleme, die natürlich dann auch einhergehen mit dem Dasein als Wrestler und natürlich auch mit dem Flugzeugabsturz zum Beispiel. Ich mochte ihn einfach aber immer an der Seite von Charlotte. Das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten so Segmente, wo er noch aufgetaucht ist, beispielsweise ja zuletzt bei der Fehde zwischen Batista und Triple H 2019, also vor 2 Jahren, wo er dann eben da von Batista aus dem ja attackiert worden ist backstage bei Raw und dann eben da rausgezogen worden ist und Triple H hier quasi ja die Herausforderung dann an Batista aussprechen musste beziehungsweise sie annehmen musste, damit es bei WrestleMania zu diesem Match kommen sollte. Wir haben auch gesehen beziehungsweise nicht gesehen, dass ein Ric Flair nochmal den Puntkick eingesteckt hat mit Licht an Licht aus, dann im vergangenen Jahr von Randy Orton. Wir haben ihn natürlich auch nochmal bei der Undertaker-Zeremonie hier gesehen. Und Shaggy, ganz aktuell sehen wir ihn an der Seite von Lacey Evans.
Ja, in der Geschichte gegen seine Tochter, aber gut, ein Ric Flair, dachte ich, die jungen Dinger, die nehme ich auch nochmal mit. das passt irgendwie zum Leben eines Ric Flairs, aber ich muss das ehrlich gesagt nicht sehen. Also ich bin froh, wenn die Geschichte rum ist.
Ja, das geht mir ganz, ganz ähnlich. Und damit sind wir dann aber tatsächlich ja am Ende der Karriere von Ric Flair angelangt. Man weiß nie genau, wo der gute Herr noch aufschlägt in nächster Zeit. Aber ich könnte mir da auch noch irgendwie zumindest vorstellen, dass er da durchaus noch mal ein bisschen aktiver einsteigt. Also nicht in den Ring, aber ich glaube schon, dass er nochmal eine Ohrfeige oder irgendwas anderes von seiner Tochter einsteckt oder von Lacey Evans vielleicht sogar selbst. Und das im gesetzten Alter von mittlerweile 71 Jahren. Shaggy, wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt müssen wir jetzt weit über der 3-Stunden-Marke inzwischen hier angekommen sein für die beiden Podcasts zusammen. Jetzt muss ich dich aber natürlich fragen, Shaggy, was ist denn das Erbe eines Ric Flair und wie bedeutsam ist denn ein Ric Flair für das Wrestling?
Ja, Ric Flair ist eine der schillerndsten Figuren, die es je im Wrestling-Business gab. Einer der größten Champions, einer der größten Namen, der auch mit Sting die WCW getragen hat. Jemand, der immer ein Aushängeschild war in der Liga, in der er war. Er hat eine Ausnahme in einem hohen Alter dann. Aber er, jemand, der wirklich das Wrestling-Business verstanden hat. Einer der ersten, die auch die große Show mit in den Ring gebracht haben. Und er ist einfach einer der besten Heels, wenn nicht der beste Heels, den es je im Business gab. Die Four Horsemen, eine der wichtigsten Gruppierungen aller Zeiten, flirt mit dem Huu und dem Styling, Profiling und allem, was er so gebracht hat, einfach große Farbtupfer ins Wrestling-Business gebracht. Er ist einer der Top 5 Namen, die es je im Wrestling-Business letzten Endes gab. Und auch heute noch sorgt er für interessante Momente. Manchmal gibt man ihm den Mic in die Hand und denkt, warum macht er das? Manchmal macht er es auch gut. Also ich weiß es nicht. Flair ist auf jeden Fall, vielleicht neben Hogan, zumindest was so die Zeit 80er, 90er angeht, da der große Name gewesen. Dann kamen halt noch Leute wie Steve Austin und The Rock. Aber ein Ric Flair ist in der Wrestling Hall, der gehört in jede Wrestling Hall of Fame, einer der größten Namen. Wir dürfen auch nicht vergessen, er hat ja auch sogar nochmal einen Auftritt in Deutschland. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt damals. Er ist nicht in den Ring gestiegen, aber war zumindest in den deutschen Ringen auch nochmal zu sehen. Und hat er nicht sogar, weiß nicht, Carsten Beck, dem er eine Ohrfeige gegeben hat? Irgendwie sowas. Ric Flair, einer der größten Namen und einer, der jetzt viel zu spät seinen Personality-Podcast hier bei uns bekommen hat. Aber weil Ric Flair so groß ist, war er too big for just one Podcast.
Genau, und ich glaube, das ist auch ganz schön für euch gewesen, dass ihr quasi so ein bisschen das in Happen hören könnt und dass wir uns dann auch nicht hetzen müssen, wenn wir über Ric Flair sprechen, sondern lieber zweimal anderthalb Stunden und dann wirklich groß und umfangreich. Und ja, also Ric Flair ist für mich immer jemand, der gut gewesen ist für die großen Emotionen, für die großen Momente und auch für die großen Matches. Also, was dieser Mann einem als Wrestling-Fan für Augenblicke beschert hat, egal ob es die Matches gegen einen Steamboat gewesen sind, gegen einen Sting, Vader, ja, ich liebe dieses Match gegen Vader, diese Reunion der Horsemen, die wir gehabt haben zum Beispiel, diese Matches dann im späteren Verlauf auch bei der WWF natürlich, beziehungsweise das war jetzt dann im Vorfeld dann noch 92, 93, auch gegen den Macho Man, das legendäre Rumble-Match 92 und auch Selbst sowas wie dieses kleine Tag-Team-Match bei der Survivor Series 92, das halte ich immer noch in Ehren und mag das besonders gern. Auf der einen Seite wegen Ric Flair, auf der anderen Seite aber auch, weil natürlich Mr. Perfect da irgendwie zurückgekommen ist. Und Ric Flair ist einfach jemand, der hat immer wieder für emotionale Momente gesorgt. Und ich habe gerade schon angesprochen, auch die Matches gegen Triple H natürlich, gegen Shawn Michaels, der Karriereabschluss. Auch wenn wir heutzutage so ein bisschen Witze über einen Ric Flair hier und da machen, ne, und der alte Mann und hahaha und hier, ne, wuh und so, der verdient wirklich unser allergrößten Respekt, dass der so viel Leidenschaft für diesen Sport mitbringt, dass er seinen Körper dafür hergegeben hat, dass er auch sein Leben darauf eingestellt hat. Und hey, also wenn ein Wrestler wirklich noch im Gimmick ist, sein Leben lang, wahrscheinlich auch, wenn er sein letzter Atemzug wird wahrscheinlich ein Woo sein oder so. Ich hoffe, wir haben noch sehr lange was von ihm, weil ein Ric Flair ist heutzutage einfach Kult. Und das sieht man ja auch an den Auftritten, die er dann jetzt im späteren Verlauf gehabt hat. Ich habe letztens mit Kevin Hart gesehen und Ric Flair ist jetzt bekannter, als er jemals gewesen ist zuvor. Auch dank Social Media, auch dank den neuen Möglichkeiten, die man hier hat. Aber ein Ric Flair ist einfach ein Unikat und so einen werden wir im Wrestling-Business nicht nochmal bekommen. Und deswegen kann ich hier nur meinen Hut und nehmen und mich vor ihm verbeugen und alle Respektsbekundungen aussprechen, die es für einen Wrestler gibt. Also ein Ric Flair ist einer der größten, die wir im Wrestling haben. Und mehr als verdient, dass wir ja auch so viel über ihn gesprochen haben, Shaggy.
Auf jeden Fall. Und selbst wenn man Ric Flair nicht im Ring sieht mehr oder erstmal nicht mehr sehen wird, sobald ein Gegner an der Ringecke einen Chop verteilt, wird man das immer noch hören. Ich glaube, das wird man in 100 Jahren noch hören. Und das wird man immer mit einem Ric Flair verbinden. Das hat kaum ein anderer Wrestler geschafft, dass man sich immer durch eine kleine Aktion an einen Wrestler zurückerinnern wird. Ich glaube, wenn sollte es das Wrestling in 100, 200 Jahren noch geben, dann wird es auch dieses Huh noch geben, ganz gewiss. Weißt du überhaupt, wo das herkommt?
Hat mir, glaube ich, erzählt. Ich habe schon vergessen.
Ja, das Flair hat sich inspirieren lassen von dem Huh aus dem Song von Jerry Lee Lewis. Und da schließt sich der Wrestling-Kreis wieder mit dem besten Wrestling-Pay-Per-View-Namen aller Zeiten. Also mit dem Song Great Balls of Fire.
Stimmt, so war das. Ich hab's noch gelesen gehabt. Ja, aber egal wie. Also wir sind, glaube ich, jetzt hier am Ende dieses Doppel-Ric Flair-Features. Wir werden im kommenden Monat wollen wir noch mal einen Karriere-Podcast machen. Und da dürfen dann die Supporter drüber abstimmen. Und da haben wir uns auch drei Namen ausgesucht. Zu denen hatten wir schon mal Podcasts. Aber das war noch in der Anfangszeit von Headlock. Und ich habe mal geschaut, also ja, man kann schon länger als eine Dreiviertelstunde über die Karriere von einem Chris Jericho sprechen, sage ich mal.
Ja, das waren auch Podcasts, wo ich noch nicht dabei bin, glaube ich. Oder dabei war vielmehr. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, das nochmal aufleben zu lassen. Der Olaf quatscht ja auch die ganze Zeit immer ganz gerne, wenn ich ihn nicht gerade unterbreche. Also ich glaube, das passt ganz gut über die drei nochmal Personality-Podcasts als über einen der drei. Und das bin ich ganz gespannt, wer es sein wird. Sorry, dass ich unterbrochen habe erneut. Aber sag uns, wer die drei sein werden. Und ich werde dann sagen, für wen ich bin.
Ja, wir haben Chris Jericho, Triple H und Kurt Angle. Jetzt musst du was sagen.
Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, da sollten wir dann doch die Hörer damit ins Boot holen. Ihr müsst uns helfen. Also ihr müsst entscheiden. Und ich hoffe, ihr entscheidet gut.
Ihr entscheidet weise, so wie Indiana Jones. Ja, aber an der Stelle auf jeden Fall schon mal Dankeschön, dass ihr hier zugehört habt. Nächste Woche geht's hier an der Stelle weiter mit unserer Berichterstattung zu Elimination Chamber. Das heißt, am Samstag gibt es zum einen die Preview hier als längeren Podcast zu hören. Ich denke mal so eine Stunde oder so zu Elimination Chamber 2021. Am Sonntag haben wir einen Themenpodcast am Start. Und dafür hätten wir auch ganz gern eure Fragen, also um die dann im Nachgang zu beantworten. Das Thema unseres Themenpodcasts wird sein, hat WWE ein Nachwuchsproblem? Schickt uns da gerne eure Fragen. Ganz wichtig, wir nehmen den Podcast schon am Dienstag auf, also seid fix. Und ansonsten beantworten wir die einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Also gerne, egal ob es jetzt aktuelles Geschehen ist, alte Geschichten oder sonst irgendwas, gerne anhauen, gerne auf unserem Discord-Kanal unter dem Hashtag AskHeadlock oder dann eben bei Facebook, Twitter, Instagram, schreibt uns einfach eine Nachricht oder an fragen@headlock.de. Das ist am Sonntag die Review zu NXT TakeOver Vengeance Day. Die gibt's diesmal bei Patreon und bei Steady, damit hier unser Freefeed nicht komplett mit Reviews aus allen Nähten platzt und NXT ist auch zuletzt etwas schlechter gehört worden. Deswegen lagern wir das diesmal aus. Machen wir aber für alle Patreon und Steady Supporter dann eben auch schon ab 2 Euro im Monat, sodass das dann auch recht günstig ist, falls man da das unbedingt hören möchte. So, und damit sind wir dann auch durch. Shaggy, möchtest du noch was sagen?
Absolut, denn gerade, wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt, da werden euch neue Formate erwarten, auf die wir uns schon sehr, sehr freuen. Wir fangen gerade mit der Produktion auch an, wir haben planen einiges. Also das wird toll, das wird neu, das wird spannend. Der beste Moment jetzt, Supporter für Headlock zu werden, besser als je zuvor. Und denkt auch an die Jahresmitgliedschaften, die du am Anfang erwähnt hast. Auch das lohnt sich aktuell sehr.
Wir werden auch die Predictions zu Elimination Chamber haben und dann eben den Wochenend-Podcast. Also da gibt's noch einiges zu hören. Und in dem Sinne, Shaggy, möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss?
Nö.
Okay, der Shaggy möchte nichts mehr sagen. Genau, oder so. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.